CropFM Ausgabe Nummer 409. Wir schreiben den 1. März 2019. Mein Gast heute Abend ist Peter Riese und er erzählt uns von seinem Tod. Heute gibt es wieder den CropCom, jenen Live-Chat, mit dem man sich live am heutigen Gespräch beteiligen kann. Erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.at, cropfm.at. Einfach einsteigen, Fragen reintippen, gebt sie sehr gerne an den Gast weiter. Und natürlich ist auch die Skype-Leitung offen, so wie immer. Einfach User CropFM anrufen. Auf der Startseite findet sich auch ein Link. Einfach aufs Skype-Icon klicken und wenn man Skype installiert hat, dann klingelt es bei mir. Und ich bin sehr gespannt auf eure Fragen. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, man kann mir sehr gerne mailen, cropfm@mur.at, lautet die Adresse und wenn die Antwort länger dauert, bitte nicht böse sein. Lesen durch alles. Nicht immer fällt mir was ein dazu. Es gibt einen Podcast, den kann man gratis beziehen, gratis so wie alles auf dieser Website, von cropfm.at aus, auch ein RSS-Feed etc., ein Archiv, dort kann man einzelne Einträge auch verlinken. Was mich sehr freut, einfach auf dieses Verkettungssymbol klicken. Wenn man es in Facebook oder so posten will, dann gibt es da einen eigenen Link dafür, also bitte dann den verwenden. Das Forum erfreut sich in letzter Zeit wieder größerer Beliebtheit, was mich wiederum sehr freut. Wird betreut von Unarmed und Wingman. Auch zu dieser Sendung gibt es wieder ein großartiges Coverbild von Matthias Töpfer. Gefällt mir wirklich sehr gut wieder mal. Und mehr aus seinem Schaffen, aus dem sehr reichen Schaffen, findet man unter atelier-töpfer mit oe geschrieben.de. Wem diese Sendung gefällt, bitte weitersagen, weitergeben, verlinken und so weiter. Je mehr hören, desto besser. Und wer diesem Radioprojekt eine kleine Spende zukommen lassen möchte, der kann das zum Beispiel tun, indem er mich mit interessanten Leuten zusammenbringt, mit einer interessanten Themen vorschlägt oder auf den Spendenbutton klickt und dort entweder als Überweisung über PayPal oder als Bitcoin einen kleinen Obolus leistet. Und an alle, die das schon getan haben, in welcher Form auch immer, ein ganz, ganz großes Danke. Science Beyond a Materialist Worldview, Wissenschaft jenseits der materialistischen Weltschau, also fordern Professor Dr. Harald Wallach et altari und regen dazu an, sich in Richtung einer postmaterialistischen Wissenschaft zu bewegen. Und wie auf Grenzwissenschaft aktuell dazu zu lesen ist, schlussfolgern mehr als 90 Wissenschaftler aus über 30 akademischen Institutionen weltweit, dass trotz der außergewöhnlichen Errungenschaften der Naturwissenschaft diese zugleich auch durch einen vorbehaltslosen und größtenteils schlichtweg nicht in Frage gestellten rein materialistischen Ansatz bezüglich der Fragen rund um das Bewusstsein wichtige Erkenntnisse unterdrückt hat. Und auch Erlebnisse, wie sie mein Gast heute Abend schildern wird, quittiert die Wissenschaft meist nur mit einem Schulterzucken. Schade eigentlich. Ich glaube, es heißt Achselzucken eigentlich, aber egal. Jedenfalls, sie kann nichts damit anfangen. Musik. High Strangeness in Gilching, so ein, der Titel einer weiteren Ausgabe von, naja, eigentlich keine wirkliche Ausgabe, es ist einfach ein Clip, also auf der Clips-Page von Crop FM, dort tue ich alles hin, was jetzt irgendwie nicht wirklich eine Sendung ist, aber dennoch hörenswert. Und ein Hörer dieser Sendung hat mich inspiriert durch die Sendung Der Klartraum, ein Leben angeschrieben. Zeigte sich sehr glücklich darüber, dass offenbar nicht nur ihm derlei seltsame Dinge passieren. Und erzählt mir dann auch gleich von unsichtbaren Rotorblättern in seinem Jugendzimmer, einem unerklärlichen Geisterfetzen samt pechschwarzer Begleitwolke und einer Nahtoderfahrung, nach der, wie er sagt, die Angst vor dem Tod völlig verloren ging. Er hatte sie nicht mehr. Und um Erlebnisse wie dem letztgenannten geht es ja auch in der heutigen Sendung. Und hier ein kurzer Ausschnitt des Interviews mit Schorsch aus Gilching.
Ich war ungefähr 30 Jahre alt und hatte ein Nahtoderlebnis. Und ich vermute, weil ich mit dem Asthma ein bisschen Probleme habe, dass ich damals einfach vielleicht erstickt wäre und also einfach Probleme im Schlaf mit der Atmung gehabt habe und da eben aus dem Körper ausgetreten bin. Und dieses Nahtoderlebnis, weil ich habe erst gedacht, das ist so wie Onanieren bei 12-, 13-Jährigen. Jeder glaubt nur, es passiert ihm. Und so ging es mir in der Situation auch. Ich habe gedacht, was passiert mit mir hier? Und habe mich dann im Nachhinein eben mit Lektüre versorgt und Dr. Raymond Moody zum Beispiel habe ich dann gelesen und Dr. Kübler-Ross und habe also da nachgelesen, dass ich das ein ganz, ganz typisches Nahtoderlebnis eben hatte mit dem hellen Licht oder auf das Licht zugehen, dass mich dort jemand empfängt und mir sagt, dass ich noch Aufgaben zu erledigen hätte und dann bin ich in meinen Körper zurück. Also das war wirklich so ein klassisches Nahtoderlebnis, jetzt ganz auf die Kürze runtergebrochen, wie eben in diesen Büchern auch.
Die heutige Sendung, Der Tod, ist das Thema und der betrifft jeden Menschen, auch wenn er oder sie nur ungern das zugeben möchte. Und deshalb ist wohl auch das Thema Spiritismus so interessant für sehr viele. Ich erinnere da auch an die Skull Group. Und wir leben ja ein sehr begrenztes Dasein und haben eigentlich keine Ahnung, was davor war oder was danach kommt. Ja, nicht einmal, ob es überhaupt eine Daseinsform jenseits des Körpers gibt. Und mein Gast hat sich darauf eine Antwort gefunden, wenn auch auf eine sehr drastische Art und Weise. Peter Riese erzählt von einmal Sterben und Retour, jetzt gleich live auf Crop FM. Peter Riese, mein Gast heute Abend, arbeitet seit 30 Jahren mit Tieftrance-Techniken. 2012 wurde er Proband in eigener Sache, denn sein Herz blieb für 20 Minuten stehen. Er konnte aber glücklicherweise wieder reanimiert werden. Die Ärzte stellten aber fest, dass er immer noch tot sein müsste, denn seine Herzhauptarterie war auf einer Strecke von 5 cm völlig verschlossen. All dessen ungeachtet aber ist Peter Riese heute Abend live zu Gast bei mir auf Crop FM. Schönen guten Abend, Peter.
Guten Abend, Tarek. Grüße dich.
Man hört dich sehr gut. Das freut mich immer schön, wenn der Gast ein gutes Headset hat. Ja, freut mich sehr, dass wir diese Sendung hier machen können. Fast wäre das ja nicht mehr möglich gewesen an diesem, ich glaube, ein Oktobertag war es im Jahr 2012.
Ganz genau.
Wenn ich mich da jetzt recht erinnere an dein Buch.
10. Oktober.
10.10. Ganz kurz, for the records, du bist einverstanden damit, dass deine Bio, dein Bild, deine E-Mail-Adresse und so weiter im Archiv gespeichert bleiben und auch diese Sendung danach ins Archiv wandert und dort auf unbestimmte Zeit verfügbar bleibt.
Ja, selbstverständlich.
Das freut mich. Dein Buch Einmal sterben und zurück, ich habe es gelesen, es ist überraschend humorvoll. Also ich habe sehr oft laut auflachen müssen. Karin hat mir dann öfter gefragt, ist das so lustig, weil sie ein lustiges Buch lese. Ja, es ist angesichts dieses doch recht drastischen Themas ein erstaunlich humorvolles Buch. Du sagst, es ist im Stil des Gefühlsexpressionismus geschrieben.
Ja, es ist also so, wenn man so etwas erlebt hat, dann gibt es natürlich zwei Möglichkeiten, das zu verarbeiten oder damit fertig zu werden. Das ist entweder, indem man in einem tiefen Selbstmitleid verfällt und sich immer wieder eine Tragik hervorholt, oder indem man einfach sein Naturell nimmt, und mein Naturell ist ja unterhaltsam sein, also ein bisschen sarkastisch und manchmal auch makaber. Und ich konnte einfach nicht anders. Ich musste das eben so auf diese Art beschreiben, und es tat mir auch selber gut. Und ich habe also von vielen Lesern auch dann eben als Ergebnis, also sie sind alle sehr, sehr befangen an das Buch hineingegangen, schon alleine über den Titel Einmal sterben und zurück. Und man erwartet ja dann von dem Titel schon etwas und liest dann ja Sarkasmus, Unterhaltung und auch Lachen. Das ist dann also,
Selbsttheorie, sehr viel Selbsttheorie.
Ja, es tat den Leuten gut.
Ja, das kann man vorstellen, ja. Und man merkt auch, dass du dich da dann natürlich ganz anders auseinandergesetzt hast mit diesem Thema als ich sage jetzt mal, Normalsterbliche, in diesem Sinn sogar tatsächlich Normalsterbliche. Du arbeitest seit 30 Jahren mit Tieftrance-Techniken. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Also Tieftrance-Techniken stammen ja letztendlich aus dem Begriff Hypnose heraus. Ich habe das damals gelernt. Ich habe also nebenbei habe ich Moderationen gemacht für Rockkonzerte in großen Diskotheken, und ich habe immer wieder Hypnotiseure kennengelernt. Ich habe das alles mit einem Schmunzeln betrachtet, bis ich dann irgendwann mal so ein Schlüsselerlebnis hatte. Und da hat ein Hypnotiseur bei einem Hypnotisanten dann gesagt, ja, ich werde dir mal einen heißen Löffel auf den Arm machen, sei vorsichtig. Ja, und der ist dann erschreckt zurück, und es hat sich eine Brandblase gebildet. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis. Mhm. Und dann habe ich die Leute gefragt, könnt ihr mir das mal beibringen? Und dann haben die gesagt, ja, waren ja unter Kollegen im Prinzip, also Bühnenkollegen. Und dann war das alles relativ einfach und banal, was man mir beigebracht hat. Aber für mich war dieses Erlebnis mit der Brandblase doch so, dass ich gesagt habe, das muss man auch anders verwenden können. Und damals gab es noch kein Internet. Ich habe dann in Bibliotheken mich eingeschrieben und habe dann Bücher studiert, alte Bücher, aber nie etwas Neues erfahren, und habe dann einfach selber immer weiterentwickelt, habe immer wieder Versuche gemacht und bin dann auf erstaunliche Ergebnisse gekommen und habe dann diese auch über Emil Coué einiges gelesen und habe dann diese Tieftrance-Techniken miteinander verbunden, und daraus hat sich das entwickelt, was ich heute in meiner Praxis also auch tätige. Ich bin vom Beruf, bin ich in Österreich hier Lebens- und Sozialberater, also psychologischer und psychosozialer Berater. Und es kommt immer wieder mal dann vor, dass ich mit diesen Tiefenstrance-Techniken arbeiten muss.
Und du bist auch Aktien- und Devisenhändler.
Gewesen.
Ah, gewesen.
Ganz früher,
okay.
Mal, ja. Na, das war eine
Wie
Episode.
Wie ist der Teufel so will, schreibst du da in deinem Buch, wurdest du Aktien und wollte das der Teufel, ja?
Ja, das war so. Das war also alleine auf meinem Stresssyndrom her seit meiner Kindheit. Ich habe also immer wieder, und wie du auch in dem Buch gelesen hast, immer wieder Sachen erlebt, die den Stresspegel im Körper nach oben bringen, und darauf bezogen war das, wie der Teufel das also möchte, musste ich aus dem ganzen Stress heraus auch noch in diese Branche hineinrutschen, wo ich aber dann auch sehr schnell wieder herausgegangen bin.
Und auch eine sehr lustige Episode, die in diesem Buch Einmal sterben und zurück schilderst. Du hattest einmal eine sehr schlechte Erfahrung mit einer Wahrsagerin.
Ja, was heißt eine schlechte Erfahrung? Das war keine schlechte Erfahrung, es war in Spanien. Ich glaube, das war das, was ich beschrieben habe, ne? In Spanien.
Ich glaube, ja. Eine
Ja. Und ich sprach jetzt, ich habe kein Spanisch gesprochen, aber der Begleiter, den ich dabei hatte, der sprach Spanisch. Und normalerweise habe ich das gar nicht so ernst genommen, aber die Frau, die sah schon aus, als wenn sie 190 Jahre alt wäre, also, und hatte ein ganz verhunzeltes Gesicht, ganz dunkel, und hatte aber ganz helle Augen und so hellbraune Augen, und die hatten so einen lila Rand gehabt. Die war schon also als Persönlichkeit sehr faszinierend. Und ich habe mir einen Tag, bevor ich die getroffen habe, eine Harley Davidson gekauft. Und ja, und diese Frau sagte mir dann, sie hat mich angeschaut, hat meine Hand geschaut und hat gesagt, ich soll niemals auf ein Motorrad steigen. Und das war für mich ganz faszinierend, weil ich wusste jetzt genau um die Kraft der selbsterfüllenden Prophezeiungen. Und ich habe mir gesagt, wenn ich jetzt nochmal auf dieses Motorrad steige, dann werde ich immer daran denken, was die zu mir gesagt hat. Ich werde also immer übervorsichtig sein und irgendwann aus dieser Übervorsichtigkeit heraus ja wahrscheinlich ein Chaos veranstalten. Und ich habe dann also das Motorrad verkauft und bin nie mehr wieder in meinem Leben auf dem Motorrad gestiegen.
Und du hast ja auch eine ziemliche Geschichte, was Unfälle anbelangt. Also das ging ja schon sehr früh los bei dir, und du hattest ja auch einige Autounfälle und so weiter. Und immer wieder passierten ja Unglücke in deinem Leben, ne? Wie man dann auch im zweiten Buch Leben ohne Angst lesen kann. Das habe ich zumindest hineingelesen.
Ja, daran weißt du jetzt, woher mein Humor stammt. Also das kann man nur mit Humor. Als ich auf die Welt gekommen bin, fing das schon an. Meine Cousine, die mochte mich, die hat dann Pepe zu mir gesagt, wie meine Eltern mir nachher erzählt haben. Und sie hat mich sofort geküsst und hat immer gesagt, mein Pepe, mein Pepe, mein Pepe. Und sie hatte Stickhusten gehabt. Ich weiß nicht, ob das so Keuchhusten war. Und hat mich dann damit angesteckt. Und dieser Stickhusten, der ist sehr gefährlich. Der ist bei Erwachsenen entsteht natürlich ein fürchterlicher Husten, und bei Säuglingen setzt die Atmung aus. Also das ist ein Virus, der setzt sich im Gehirn fest und der setzt einfach die Atmung aus. Und das geht über mehrere Monate. Ich hatte diesen Stickhusten 3 Monate. Und meine Eltern haben dann immer nachher beklagt, wie sie auf mich aufpassen mussten. Und ich habe die auch lange Zeit bedauert, bis ich dann selbst irgendwann mal überlegt habe, was muss ich denn als Säugling mitgemacht haben, wenn immer wieder meine Atmung ausgesetzt ist. Das ist natürlich immer wieder eine Erstickung. Mhm. Und wenn wir als Erwachsene jetzt einen Säugling betrachten, dann sagen wir, naja, der vergisst schon alles. Also das geht schon alles vorbei. Und ich weiß heute, dass da nicht alles vorbeigeht, sondern dass so Erlebnisse das Leben lang bleiben und das Leben sogar prägen. Weil es sind natürlich Todesängste, unter die der Säugling leidet, und genauso Todesängste, wie wir als Erwachsene leiden. Weil das System ist ja das Gleiche. Der Säugling hat schon sein vegetatives Nervensystem, der hat die Amygdala im Kopf, der hat den Hypothalamus, das Signal gibt an die Nebennieren, dass jetzt Hormone produziert werden müssen, Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol. Und genau dieses System funktioniert bei dem Säugling genauso wie bei uns. Jetzt hat der Säugling aber keine Erfahrung, der weiß nicht, dass das mal vorübergeht. Der Säugling ist der Meinung, das ist jetzt sein Leben. Und darüber macht sich eigentlich keiner Gedanken. Und das wird auch nie irgendwo behandelt. Ja, das muss derjenige, der darunter später als Erwachsener auch leidet, der weiß ja gar nicht, worunter er leidet. Er hat etwas aus dem Säuglingsalter mitgebracht und das prägt ihn.
Naja, das ist eben auch die Wissenschaft ganz allgemein, natürlich auch die Medizin, sind eben sehr nach dem materialistischen Weltbild geprägt. Und nachdem ist es eben so, ja, der Säugling hat das ja vergessen. Du hast es ja auch vergessen in deiner bewussten Erinnerung. Ganz weißt genau. Du ja nichts mehr von den Erstickungsanfällen, die du als Baby hattest. Und somit ist das wurscht, ne?
Ja, aber also, der emotionale Erinnerungsspeicher, der beginnt schon 9 Wochen nach der Zeugung. Das heißt also schon in der pränatalen Phase.
Ja. Na. Aber das dauert halt, bis das alles dann durchsickert. Naja, und dann irgendwann im Jahr 2012, 72 Tage vor diesem ominösen Datum der Mayas, dem du ja auch irgendwie so ein bisschen entgegengefiebert bist, so
jeder,
quasi
ein bisschen, zu diesem Zeitpunkt,
aber mit ein bisschen einer Häme, du hast dich eigentlich auf den Tag danach gefreut, oder? So quasi, wenn dann nichts passiert ist. So ähnlich ist mir da auch gegangen. Ja.
Also den Mayas die lange Nase zeigen.
Eher denen, die Mayas da irgendwie interpretieren, beziehungsweise eigentlich denen, die das dann auch noch glauben. Aber wurscht, Du hast es schon ein bisschen eiliger gehabt und dann 72 Tage vorher am 10.10. war es dann soweit, es war kein, du bist dem Tod nicht in letzter Sekunde entronnen, sondern du bist einmal da eine Runde, hast du da gedreht.
Ich habe den erstmal begrüßt.
Du hast den begrüßt. Ja, was war denn da? Schilder das doch mal.
Also das fing ja schon vorher an, und zwar bin ich mit meiner Frau spazieren gegangen hier durch Wien. Es ging mir einigermaßen gut, und dann, als ich nach Hause gekommen bin, dann habe ich mich hingesetzt. Ich glaube, ich habe so eine Weinschorle getrunken, und plötzlich hatte ich so ein komisches Gefühl in mir. Und zwar war das ein Gefühl, als wenn ich keine Luft mehr bekäme. Aber es war seltsam. Ich wusste nicht, ob ich nicht richtig ausatmen oder nicht richtig einatmen konnte. Und ich habe mir so in meiner grenzenlosen Selbstdiagnosewahn habe ich mir so gedacht, das ist jetzt so ein Lungenschock, den ich mir geholt habe, weil ich ja Histaminintoleranz hatte, und ich denke, jetzt hast du ein Glas zu viel getrunken davon und jetzt hast du das Fett weg. Und dann hörte das auch nicht auf, und ich habe gesagt, ich muss nächste Woche zum Lungenfacharzt gehen. Bin ich am Wochenende, ich hatte Schwierigkeiten gehabt, ins Badezimmer zu kommen und wieder zurück. Ich war kletschnass geschwitzt. Dann montags hatte ich natürlich keine Zeit gehabt, zum Lungenfacharzt zu gehen. Da bin ich erstmal zur Massage gegangen, da habe ich einen Termin gehabt. Musste alle paar Meter stehen bleiben, weil ich keine Luft mehr bekam. Habe aber trotzdem den Massagetermin gemacht. Am Dienstag bin ich nochmal zur Massage gegangen, und am Dienstagmittag bekomme ich einen Anruf von einem Freund von mir, der ist Herzchirurg. Und mit dem hatte ich mich verabredet, und er fragte mich, wie es mir geht. Und da sage ich, mir geht's also prächtig soweit. Sag ich nur, ich habe so das Gefühl, ich habe mir einen Lungenschock geholt. An seiner Reaktion habe ich dann gemerkt, dass es sowas wahrscheinlich gar nicht gibt. Und er sagte dann, sag mir mal bitte die Symptome. Ich hab ihm das alles gesagt, und er sagt, der hört sich an nach Herzkranzgefäßen. Und ich war am gleichen Abend dann schon in der Klinik bei ihm. Und am nächsten Morgen bin ich dann ins Katheterlabor geschickt worden. Man hat mich untersucht, und die Ärzte haben dann die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Und dann habe ich das erste Mal den Ausdruck gehört, ist Feuer unterm Dach. Und ich müsste dringend operiert werden. Und mein Freund stand dann neben mir und hat dann zu mir gesagt, soll ich dich operieren? Ne? Und ja, jetzt hatte ich man bekommt immer so einen Beruhigungsklicker dort. Und der
schlug bei mir. Spritzen,
ja, der schlug bei mir unheimlich an. Ich fand das alles irgendwo unterhaltsam. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wenn du möchtest, sag ich gerne. Ne? So, und habe mich so über sein betroffenes Gesicht amüsiert. Und dann bin ich zurückgefahren worden in mein 7-Bettzimmer. Das war der einzige Bett, was noch frei war. 6 oder 7 Betten waren da drin. Und das war morgens ganz früh. Und um 9 Uhr kam meine Frau, und die war im 6. Monat schwanger. Und im Hinblick auf ihre Schwangerschaft habe ich ihr dann nichts von der Operation erzählt, sondern ich habe über die anderen gelästert und habe dann so gesagt, also der hat das und das, und habe dann so abgelenkt. Ich habe gesagt, bei mir haben sie schon alles untersucht, aber ich bekomme jetzt eine kleine Operation. Das machen die aber hier mit einer Semmel in der Hand, da brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Und habe dann wieder so weg, habe das Wort Bypass-Operation alles vermieden. Und dann weiß ich noch genauso, wie ich das im Buch beschrieben habe, 5 Minuten nach 12 habe ich zu ihr gesagt, mir geht's gerade nicht gut, aber ich weiß gar nicht, was ist. Und meine Frau schaute mich auch entsetzt an, und ich habe meine Hände gesehen, die waren schneeweiß. Und dann ist sie sofort aufgesprungen, ist rausgegangen, um eine Krankenschwester zu holen. Ich habe dann auch den Knopf gedrückt, diesen Notknopf. Und dann habe ich nach rechts geschaut, da waren die Bildschirme. Ich war daran, nach der Katheteruntersuchung war ich daran angeschlossen. Und habe ich gesehen, dass ich schon tot war. Da war also schon eine Flatlinie. Das war so mein letzter Eindruck. Und dann weiß ich nichts mehr. Dann war ich weg. Na, ja. Und dann ist Herzalarm ausgelöst worden. Und dann hat meine Frau mir nachher erzählt, also es war unvorstellbar, was dann vor sich ging. Die Leute haben alles fallen lassen. Also selbst Pfleger haben Tablett auf den Boden geschmissen und sind in das Zimmer gerannt. Weil bei Herzalarm muss jeder dort erstmal hin, wo der ausgelöst wird. Und dort wird dann erst festgestellt, ob seine Qualität seine Qualifikation eben benötigt wird. Und so waren über 15 Leute dort in dem Zimmer. Und und das war für meine Frau natürlich extrem. Sie saß dann draußen mit ihrem dicken Bauch, 6. Monat schwanger. Sie war im Prinzip die Hauptbetroffene. Ich habe mich ja schon Ich habe mich ja schön verabschiedet aus dem Zimmer. Ne, so wie man das sagt. Also der Tod, der geht einem ja gar nichts an. Das ist nur ein Thema für die Angehörigen. Ne? Mhm. Selbst ist man da schon in eine andere Welt. Ja, und da war ich dann auch. Und dann 20 Minuten später konnte man mich erst wieder reanimieren. Also, dass ich dann zurückkam. Da habe ich Adrenalin ins Herz gespritzt bekommen und noch ein paar andere Mittel, denke ich mal.
Unglaublich. Ja, also 20 Minuten tatsächlich finito,
ja.
Flatline.
Und ja, es war also so, also 20 Minuten Herztod, nach 20 Sekunden, 10 bis 20 Sekunden hat das Großhirn, das Kleinhirn, die Hirnrinde und der Hirnstamm aufgehört zu arbeiten und dann haben sich die Organe auch verabschiedet in diesem Zeitraum. Und das ist im Prinzip sehr gefährlich, weil das Gehirn ist das sauerstoffabhängigste Organ. Nach 2 Minuten fangen die ersten Schäden an, nach 5 Minuten sind die irreparabel und nach 8 Minuten weiß das Bewusstsein nicht, wo es an docken soll, sollte es zurückkommen. Na, und deswegen ist das schon ein Wunder, dass ich da also keinen Schaden davon getragen habe.
Na, das und, ist, kann man so sagen, ja. Und das ist ja nicht das Einzige. Eine kurze Zwischenfrage aus dem Chat. Jemand hat da deinen Dialekt recht gut erkannt. Ja, du kommst aus dem Ruhrpott, ne? Weil jemand fragt, kommt der Gast aus dem Ruhrpott? Ja, das hat jemand
tatsächlich den Ruhrpott erkannt. War das ein Deutscher, der da gefragt hat?
Ich nehme sehr stark an. Also er nennt sich Ochnö.
Dann grüße ich meinen Landsmann. Aber ich bin schon seit, ich lebe schon seit 15 Jahren in Wien und bin auch hier unten verheiratet. Aber ich kann diesen Akzent wohl nicht loswerden.
Ach ja, ist so schön. Ich würde lieber den behalten, anstatt mir den Wiener anzugewöhnen, weil der ist jetzt, finde ich, nicht so schön.
Ich höre ihn aber gerne.
Ja, das finden alle außerhalb von Wien in Österreich mögen den nicht so gern und die Wiener natürlich lieben ihn. Egal.
Ja.
So ist es nun mal. Ja, das heißt.
Ja, und dann hat man mich also, um das kurz zu Ende zu führen. Also ich habe dann nach diesen 20 Minuten bin ich zurückgekommen. Also in das erste, was ich mitbekommen habe, das war Schätzchen, du schaffst das. Und das war eine Krankenschwester, die mir also so Ohrfeigen gegeben hat. Und einen Arzt habe ich dann gehört, der ich habe eine männliche Stimme dann auch gehört, die dann gesagt hat, er spricht auf das Medikament an. Also und dann war ich dann plötzlich wieder da, habe mich umgeschaut, ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Es ist allem auch nicht bewusst in diesem Augenblick, dass man gerade tot war. Und ich sah nur die vielen Leute, habe mich erstmal höflich bedankt. Ich weiß bis heute noch nicht, warum ich mich bei jedem bedankt habe, aber ich habe immer gesagt, Dankeschön, Dankeschön. Und dann bin ich ins Katheterlabor wieder geschickt worden. Und dann hat man mir eine Hinterwandarterie geöffnet und hat dann einen Stent gesetzt. Und das war im Prinzip diese Hinterwandarterie, der Verschluss, der hat mich ins Jenseits geschafft. Und dann bin ich danach auf die Intensivstation geschickt worden und hatte einen fürchterlichen Hunger. Also ich kann jedem sagen, einmal tot sein ist extrem anstrengend. Und dann hat man mich gefragt, ob man was für mich tun könnte.
Das Zurückkommen ins Leben ist, glaube ich, das Anstrengende.
Ja, und das Erste, was ich in meinem Kopf hatte, war Leberwurstbrot. Ich habe gesagt, ich brauche Leberwurstbrot. Die hat man mir auch sofort gemacht, ne? Ja, und dann sind Ärzte zu mir eben gekommen und dann, was du vorhin schon gesagt hast, ist, Herr Riese, Sie dürfen immer noch nicht leben, weil Ihre Vorderwandarterie ist auf einer Strecke von 5 Zentimetern. Also wie weit das war, wusste man zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber Ihre Vorderwandarterie ist völlig zu und wir wissen gar nicht, warum Ihr Herz schlägt. Ne? Und haben sogar dabei gegrinst. Also die konnten gar nicht anders. Das war so unvorstellbar für die. Und ich saß da mit meinem Leberwurstbrot und habe mich erstmal bedankt, dass man mir das jetzt auch noch sagt. Ne? Und dann sage ich, ja, was machen wir jetzt? Ja, wir müssen schauen, wir müssen operieren, ganz dringend sogar und so weiter. Und dann habe ich schon wieder gemerkt, dass der Puls nach oben gegangen ist. Und und dann waren die sich alle sehr, sehr unschlüssig, was man macht. Und dann kam aus der Herzchirurgie, dass dann also vielleicht doch nochmal mit dem Katheter da versucht würde, durchzugehen. Ja, und dann habe ich eine Odyssee mitgemacht. Dann hat man 5-mal versucht, da durchzukommen. Und wer das kennt, der weiß also, dass bei einer Katheteruntersuchung ist man so 20 Minuten unter offenen Röntgenschirmen. Und wenn ein Stent gesetzt wird, dann zieht sich das doch schon 40 Minuten hin. Ich war jedes Mal über 2 Stunden unter diesen Röntgenschirmen. Man ist nicht durchgekommen durch diesen Verschluss. Und ich habe jedes Mal einen halben Liter Kontrastmittel in die Arterien gepumpt gekriegt. Das war also schon sehr, sehr eine Grenze. Und ich habe anschließend gesagt, wenn ich am Naschmarkt vorbeigegangen bin, dann bleibt das Obst ein halbes Jahr lang frisch. So viel Radioaktivität habe ich in meinem Körper gehabt. Und und dann war nachher das Fazit daraus, dass man im CT festgestellt hat, warum ich überhaupt lebe. Das wusste man erst zu diesem Zeitpunkt. Und zwar hat man dann Kollaterale gefunden, hauchdünne Umgehungsarterien, die diesen Verschluss umgangen haben. Also die sind ein Tausendstel von dem, was eine normale Arterie ausmacht. Und deswegen waren die unterm Röntgenschirm nicht so zu erkennen. Im CT konnte man die klar und deutlich dann identifizieren. Und das war das, was mich am Leben gehalten hat. Warum die oder wie die zustande gekommen sind, weiß man nicht. Man weiß zwar, das heißt Arteriogenese, man weiß, dass es, man kennt das von den Beinen, wenn um verschlossene Venen sich neue Adern bilden, dass das im Herz auch stattfinden kann, hat man immer vermutet. Ja, und ich bin dann der lebende Beweis dafür. Nur man weiß nicht, wann das passiert ist. Also während die Ader zugeht, wenn die Ader zugeht, ist man tot. Also ist ein Herzinfarkt. So. Und wenn die, dann können sich keine neuen Adern bilden. Und wenn die Arterie nicht zu ist, dann gibt's fürs Herz keinen Grund, Umgehungsarterien zu bilden. Deswegen ist das alles noch so ein bisschen nebulös, ne, wann das stattgefunden haben mag.
Und das nennt man ja Kollaterale, glaube ich auch. Und du bist, glaube ich, der einzige bekannte Fall, bei dem das in der Herzarterie.
Nein, ich glaube schon, dass man also jetzt allmählich und auch vorher schon einzelne Fälle gesehen hat. Ich weiß, dass es da Berichte drüber gibt, wo man sagt, also auch wenn man diese sehr alten Männer sieht, die durch den Park so fast wanken beim Laufen mit Stirnband und mit allem, da sagt man ja, deren Herzen, die sind völlig zu mit Verkalkung, aber die würden nie daran sterben, weil die überall Umgehungsarterien haben.
Das heißt, wir haben uns auch einen Anrufer. Hallo, ja. Bereits sehr früh in der Sendung. Hallo, du bist live on air. Nein, du musst den Player abschalten und mir zuhören. Hallo?
Derek?
Ja?
Hörst du mich?
Ja, ich höre dich. Hast du eine Frage an den Gast?
Ja.
Schalt mal deinen Player ab und stell einfach deine Frage.
Warte, sofort mache ich da. Moment. So, hallo Peter und hallo Tarek, grüß euch.
Ja, hallo.
Peter, wie du damals gestorben bist du da in ein Licht gegangen oder wie ist denn der Tod da? Stimmt es da mit diesem weißen Licht in den Tunnel rein?
Dazu kommen wir heute noch, aber ganz kurz gesagt, du hattest keine typische Nahtoderfahrung, du warst wirklich tot, wie du schreibst,
Peter. Ich habe also eine Todeserfahrung mitgemacht, keine Nahtoderfahrung. Ich kann vielleicht dazu sagen, also Nahtoderfahrung stammen meist aus dem Bereich Nahtod, also Menschen, die im Koma gelegen haben, die eine Narkose bekommen haben kurz vor der Operation. Aha, okay. Oder die bei einem Unfall dann nochmal dieses Erlebnis, ein Nahtoderlebnis hatten, als wenn die Zeit stehen geblieben wäre.
Habe ich ein bisschen zu früh angerufen. Na eben, da warte ich auf, bis jetzt zu diesem
Thema kommt. Wir kommen noch dorthin. Aber freut mich, dass heute schon so früh ein Anruf kommt. Offenbar, Peter, dein dieses Thema lockt dann doch recht viel aus der Reserve, weil es uns ja alle betrifft. Ne?
Ja, klar.
Aber
klar,
jedenfalls klar. Danke an dich und wir werden sicher auf deine Frage, wenn wir sie nicht ganz beantworten, dann rufst du einfach wieder an.
Sonst ruf ich nochmal an.
So, ja, genau, so machen wir es. Okay.
Tschüss, dann
genau.
Schöne Sendung.
Ciao. Danke für den Anruf.
Ja, zum Thema Wiener Dialekt schreibt auch jemand, ich bin einer von wenigen unter 50ern, welche noch wienerisch reden. Die Jungen haben es schon, Moment, das ist weg, die Jungen haben es schon vergessen, leider, Alter. Also ja, natürlich, natürlich. Es ist auch in Graz so. Also auch in Graz so, die 10-Jährigen, die reden alle so wie du, Peter.
Ja, ne, das ist nicht. Also gar nicht mehr so außergewöhnlich. Aber
ich
habe einen Freund, der spricht Urwienerisch und das ist ein typischer Grantler. Also der riecht sich über alles
das
auf.
Das ist Urwienerisch.
Und das ist so faszinierend. Ich kann und dann mache ich das schon. Ich kenne genau die Schalter, die ich drehen muss bei ihm. Wenn er sich wieder beruhigt, dann drehe ich die hoch, damit ich das noch ein bisschen genießen kann. Also es ist ein Riesenspaß mit ihm.
Ja, pass nur auf, dass er nicht da einen Herzinfarkt kriegt.
Ja.
Wien und der Tod ist berühmt, schreibt übrigens der gleiche. Ja, das schreibst du ja auch in deinem Leben ohne Angst.
Die
Nekropole, kann man sagen. Ne? Genau. Ja. Na, ist natürlich eine hochspannende Stadt, Wien. Ne? Und ein tiefes Loch.
Das stimmt. Das ist ja, wie man auch sagt, also der Wiener und das besondere Verhältnis und sein besonderes Verhältnis zum Tod. Also das geht ja ganz weit zurück in die Kaiserszeit noch zurück. Ja, ja. Und ich weiß nicht, ob man das, weil ich habe das also alles in meinem Buch beschrieben. Ich habe da auch sehr genau recherchiert. Also alles um den Stephansdom rum und diese Nobelstraßen, Kärntnerstraßen, der Graben und der Kohlmarkt. Das war alles Friedhof. Das war unvorstellbar. Das war alles ein Friedhof. Ja, und da klar, wurde... Ja. Und da wurde regelrecht ein Beerdigungswahn, ist da stattgefunden. Und der Kaiser wollte das immer weghaben, weil das alles stank. Das war fürchterlich. Über ganz Wien war ein Leichengeruch. Und dann deswegen wollte der das immer auslagern. Und die Wiener haben darauf bestanden. Die haben sogar, obwohl die sehr obrigkeitshörig waren, haben die, wenn das um ihre Angehörigen, also um die Ahnen ging, haben die demonstriert gegen den Kaiserentscheid. Und so hat der Kaiser sich dann irgendwann mal durchgesetzt. Dann wurden unter dem Stephansdom die Katakomben also alle geöffnet und dann wurde da unten alles reingepfercht, was es überhaupt an Leichen gab. Aber das war natürlich auch unhaltbar. Und das war irre. Also und als ich das alles recherchiert habe, musste ich aber mich selber wieder grinsen und habe gesagt, ja, ausgerechnet hier musste ich landen und sterben. Ja, und habe mich also wunderbar angepasst. Und deswegen habe ich gesagt, ich bin einer der wenigen echten Wiener. Ich bin hier tatsächlich geboren. Na,
du bist viel zu unkrantig. Na, ja, du bist das. Da. Das tut sicher gut, wenn da jemand wie du.
Ja, ich nehme das ja alles mit Humor. Und weil es gefällt mir ja tatsächlich. Das ist also so das Ungrantige kommt vielleicht aus dem diebischen Humor, den ich daraus also ziehe.
Den man natürlich braucht, vor allem bei deiner Biografie, und du hast da jetzt nur einen Bruchteil dessen erzählt, diese ganze Geschichte, auch wie du stirbst und so weiter, das erzählst du wirklich sehr humorvoll, weil es ist so in einmal sterben und zurück, und das ist ja eine ziemlich lange Misere, es ist ja auch schon dein zweiter Herzinfarkt gewesen, etc., aber danach, also das kann man dann eben, wenn es einen genauer interessiert, kann man das dann alles bei dir nachlesen. Ja. Danach jedenfalls hast du aber die Operation dann abgelehnt und bist dann gleich mal einen Halbmarathon gelaufen.
Ja, also ich sollte notoperiert werden. Das war also eine regelrechte Notoperation. Also innerhalb von 14 Tagen war die Operation angesetzt und da kann man schon sagen, das ist eine Notoperation, wenn das so schnell gemacht wird. Ja, ich bin also nur noch aus dem Krankenhaus entlassen worden, um diese Zeit abzuwarten, sollte mich sehr vorsichtig bewegen, sollte keiner Straßenbahn hinterherlaufen. Hat man mir gesagt, das wäre tödlich für mich und dann würde ich auch tot bleiben. Ja, ich wollte mich natürlich auch operieren lassen. Ich bin ja jetzt nicht verrückt. Ich habe also ganz klar gesagt, natürlich, wenn das also gemacht werden muss, dann soll es gemacht werden. Und ich bin dann nur zur Untersuchung rausgekommen, ob mit meinen Nieren alles in Ordnung ist, wegen der Masse der Kontrastmittel, die ich bekommen habe, ob mit meiner Leber alles noch stimmt und so weiter. Und war natürlich, ich habe Zysten auf den Nieren bekommen, ich habe eine verdickte Leber gehabt, also was ich an Medikamenten im Körper hatte. Und wie gesagt, die ganze Bestrahlung, das war auch schon heftig, ja. Und dann hatte ich noch Diabetes bekommen, ich hatte einen weißen Hautkrebs gehabt und meine Blutwerte waren natürlich desolat und meine Stimmung auf Nullpunkt erstmal. Und dann habe ich mich mit dem Herzchirurgen getroffen und dann haben wir uns dorthin gesetzt und dann habe ich zu ihm gesagt, musst du mich wirklich operieren so? Weil ich bin ja jetzt hier nun mal hingekommen und naja, sagt er, du warst gerade tot. Das wird also schon einen Grund haben, warum wir operieren wollen. Okay. Ja. Und dann sag ich, das ist einleuchtend. Sag ich, und wie du unschwer ja weißt, also ich bin Deutscher, sag ich, dann machen wir das mal richtig. Sag ich, weil wir kennen uns, sag ich, und dann können wir darüber auch sprechen. Sag ich, wenn ihr mich schon einmal aufmacht, ich meine, wer das nicht kennt, das Brustbein wird aufgesägt und dann wird der ganze Brustkorb links und rechts hochgebogen. Und das Herz wird dann nochmal stillgesetzt. Und dann kommt man an eine Herz-Lungen-Maschine und dann wird da operiert. Und die Operation sieht folgendermaßen aus. Dann wird aus den Venen, aus den Beinen werden Venen gezogen, die man gerade vielleicht nicht braucht. Und dann wird die eine Seite ans Herz angenäht und die andere Seite an der Aorta. Und das ist natürlich fürs Kopfkino extrem, wenn man sich da so diese schlabbernde Arterie im Körper vorstellt. Das war für mich irgendwie extremst gruselig. Und deswegen hatte ich auch die Frage gestellt, musst du mich operieren? Und dann sage ich, macht aber dann Folgendes, wenn ihr das schon macht, sage ich, dann nehm alles an Venen, was ich nicht brauche und überbrück mal präventiv alle meine Herzarterien. So, alles, was da ist. Und da lächelt er und sagt, na, das geht so nicht. Sagt er, weil schon physikalisch, sagt er, wird sich immer etwas zusetzen, wenn wir etwas überbrücken. Sagt er, also wäre Quatsch. Oh. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, was ist denn dann mit meiner Arteriogenese? Arteriogenese, wie gesagt, sind ja biologische Bypässe. Das ist ein biophysikalisches Phänomen, was da stattfindet und wo das Herz sich einfach selbst repariert und diesen hohen Blutdruck eben über Umwege in neue Arterien reinbildet, in diese ganzen hauchdünnen Kollateralen.
Absolut, ja, das faszinierend. Also das habe ich noch nie vorher gehört.
Ja, wirklich faszinierend. Also extrem. Und dann sagte er, ja, das würde sich dann wieder zurückbilden. Ja, und das war so ein Schlüsselsatz. Und da habe ich zu ihm gesagt, sag ich, da ist mir jetzt gar nicht gut bei, sag ich, wenn du mir sagst, ich soll das wieder wegmachen lassen. Oder dass das geht wieder weg, sag ich, was sich so von Natur aus gebildet hat, sag ich, das ist dann weg. Sag ich, und wenn dieser Bypass sich verstopft, sag ich, dann habe ich keine natürliche Hilfe mehr. Und da habe ich gesagt, sag ich, könnte ich ein Glas Wein haben? Und da guckt er mich an mit hochgezogenen Augenbrauen, sag ich, du hast ja gerade gesagt, ich war tot, sag ich, also gönn mir den jetzt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, sag ich, der Professor Unger hat gesagt, ich soll also keiner Straßenbahn hinterherlaufen und so, sag ich, ich kann so nicht leben. Sag ich, sag mal bitte die Operation ab, sag ich, lass mich nicht operieren. Und sagt er, wie? Na, sag ich, sag einfach ab, sag ich, wir machen da keine Operation. Und er sagte dann auch, naja, operieren können wir immer irgendwie, aber das war ihm wohl auch nicht so geheuer. Und da sag ich, trainiere jetzt für einen Marathon, sag ich, dann trainiere ich, also wenn ich schon keiner Straßenbahn hinterherlaufen darf, sag ich, dann werde ich jetzt mal einen Marathon laufen. Und da sagt er, sagt er, für mich auch ein Wein. Und dann, also, er hatte gedacht, wäre ein Scherz. Und dann habe ich zu ihm gesagt, sag ich, weißt du, was ich mir vorstelle? Ich arbeite so lange schon mit Trance-Techniken, mit Visualisierungstechniken und sage, ich stelle mir jetzt einfach mein Herz vor, sage ich, wie aus diesen hauchdünnen Arterien, die man gar nicht sehen kann, so richtig fette Arterien werden, sage ich, die mein Herz durchbluten. Sag ich, und wenn ich mich dafür immer auf die Reichsbrücke über die Donau stellen muss und mir vorstelle, wie groß meine Arterien werden müssen, sage ich, ich mache das einfach und wenn ich laufe, lasse ich mein Herz einfach vor mir her schweben. Sage ich, egal wie sich das anhört. Und er sagte dann zu mir, nur das funktioniert nicht, sagt er, physikalisch. 2 Jahre später hat er dann zu mir gesagt, das funktioniert immer noch nicht, aber bei dir scheint es geklappt zu haben. Ich bin ja dann 2 Jahre später tatsächlich also 2016 war es, 3,5 Jahre später den Vienna City Halbmarathon gelaufen. Zum Marathon hat es nicht ganz gereicht, da war ich also doch.
Man muss es ja nicht übertreiben. Aber ja. Also finde ich absolut erstaunlich. Und du laufst in der Woche 100 bis 150
Kilometer? Nein, im Monat.
Ah, im Monat.
Im Monat, ja.
Weil ich habe mir dann mich aufgeschrieben, glaube ich, in der Woche und das wäre unglaublich. Nein. Da würdest du ja 5 Halbmarathons täglich. Ja, ja. Noch immer total viel. Also ich laufe auch seit 30 Jahren mittlerweile, passionierter Läufer, aber mehr so der Genussläufer. Ja. Und also auf 150 Kilometer, ich glaube nicht, dass ich auf das komme. Habe ich mir noch nie ausgerechnet eigentlich. Aber jedenfalls, ich finde
es. Also ist immer so zwischen 100 und wenn ich richtig gut drauf bin, auch bis 140, 150 Kilometer.
Ja. Nein, ich komme, also glaube ich, wenn ich gut drauf bin, komme ich wahrscheinlich so auf 80, 90, vielleicht 100 Kilometer.
Ja. Aber das reicht ja vollkommen.
Nicht. Und das finde ich schon, das ist schon sehr ordentlich, muss ich sagen.
Aber ich bin da genauso der Genussläufer. Ich laufe also tatsächlich nur noch aus Spaß. Ich hab auch in meinem Buch geschrieben, dass das Laufen für mich die denkbar unschönste Fortbewegungsart ist. Aber ich werde wohl mein Leben lang laufen, weil es hält mich am Leben. Also so, es tut mir also richtig gut. Ich beschreibe auch bei meinen Seminaren immer, also man soll auf seine Ernährung achten, das weiß jeder. Bewegung ist sehr, sehr wichtig. Und das, was sich bei mir im Herz gebildet hat, da meint man also, das kann sich nur ein Leben lang so aufbauen. Aber diese Arteriogenese, das weiß man, bildet sich innerhalb von 3 Wochen. Das reicht zwar noch nicht für eine Therapie, also nach 3 Wochen ist man tot. Also, aber es ist schon erstaunlich, dass das Herz innerhalb dieser Zeit, sofern man sich auch nur 2,5 bis 3 Stunden pro Woche bewegt, spazieren geht, fangen diese Arterien schon an, diese Umgehungsarterien sich zu bilden. Also es ist schon faszinierend, wie wenig Bewegung man dem Körper zumuten muss, in Anführungsstrichen wenig Bewegung, weil das sind ja immer noch jeden Tag 20 Minuten Spazierengehen, strammes Spazierengehen, wovon ich spreche. Ja, und die meisten, die sagen, da haben sie keine Zeit für. Aber die sollten sich diese Zeit tatsächlich nehmen. Die tun also Wunderbares für ihr Herz.
Und Laufen ist vor allem auch für die Psyche Gold wert. Also jeder, der irgendwie unter Stress oder auch Depressionen oder was auch immer, also wenn es mir nicht gut geht, dann laufe ich eine Runde und es ist oft erstaunlich, wie anders ich mich danach fühle. Ich bin wie ausgetauscht. Kann ich echt nur jedem empfehlen.
Weil da kann ich kurz was zu sagen, weil das ist sehr, sehr wichtig, weil erstmal werden ja sowieso, das weiß jeder, Endorphine frei, deswegen ist das schon mal sehr, sehr gut.
Ich bin Endorphin-Junkie, glaube ich.
Ja, aber es hat noch einen ganz wichtigen Effekt für Menschen, die also unter Depressionen leiden, die leiden auch immer wieder mal unter Angstzuständen und Panikzuständen. Und das ist, da werden Stresshormone in den Körper gesetzt und die sollten theoretisch nur freigesetzt werden in Zeiten der Gefahr. Das heißt also, wenn wir angegriffen werden oder in einer gefährlichen Situation, so dass dann also eben, wie gesagt, also Noradrenalin, Cortisol und Adrenalin in den Körper gepumpt werden. Und wenn das gemacht wird, dann wird ja diese Flight-or-Fight-Reaction eingeleitet, also die Flucht- oder Kampfsituation, da wird der Körper hineinversetzt. Und was machen wir anschließend? Wenn eine Flucht- oder eine Kampfsituation stattfindet, dann flüchten wir ja tatsächlich oder wir kämpfen. Und damit, mit dieser Flucht oder mit diesem Kampf, werden die Hormone wieder aus dem Körper ausgeleitet durch diese Anstrengung. So, aber jetzt stell dir mal vor, du sitzt zu Hause, leidest unter Ängsten, unter Panik und beruhigst dich selbst. Also der Hormonspiegel knallt nach oben und du versuchst mit Atmen jetzt so wie man, ob wie der Arzt oder der Psychologe, der das beigebracht hat, ganz runter, ja. Und dann sagst du, ah ja, jetzt geht's wieder. Naja, da ist noch lange nicht Schluss. Jetzt habe ich nämlich dieses Hormon, was aber dann giftig wirkt im Körper. Das heißt, jeder, der unter Angstzuständen leidet oder ab und zu leidet darunter und hat sich wieder beruhigt, sollte sofort seinen Jogginganzug anziehen und dann 2-3 Mal um den Block laufen. Egal wo er ist, damit diese Hormone wieder aus dem Körper geleitet werden. Ansonsten habe ich ein erhöhtes Herzrasen, eine flache Atmung. Aus meinem Magen ist Blut abgesaugt worden, deswegen dieses flaue Gefühl. Das befindet sich dann immer noch in den Oberschenkeln, in den Oberarmen. Also diese Reaktion ist extrem gut für eine Kampfsituation, aber ganz schlecht fürs Sofa.
Ja, auch wenn man jetzt keine Angstzustände hat, laufen ist einfach super.
Ist einfach toll. Erhöht die Knochensubstanz. Also es gibt nur Positives übers Laufen.
Naja gut, man kann natürlich Dinge falsch machen und dann macht man sich die Knöcheln hin und so oder kaputt. Aber gut.
Das kann man ja auch schon, wenn man einfach nur die Treppe runtergeht. Also da so ein bisschen
aufpassen. So
ist es. Ja, klar.
Du warst 20 Minuten lang tot. Warum hast du jetzt wirklich keinen Hirnschaden? Also, ich meine,
also,
augenscheinlich hast du ihn nicht.
Ich hoffe einfach mal. Ich sage ja immer, bei meinen Seminaren sollte Ihnen was auffallen. Dann sagen Sie das hier nicht in der Runde, sondern wenn man alleine
sind. Ja, ich war ja schon mal bei einem Seminar von dir, das ist auch sehr, sehr empfehlenswert. In Graz gibt es da jetzt demnächst ja wieder 3, glaube ich. Das kannst du ja am Ende vielleicht noch kurz ansagen, falls jemand da Grazer ist oder in der Nähe.
Genau.
Und da sprichst du über all diese Dinge und dann noch weit in die Tiefe, aber wir werden ja heute auch noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Aber jetzt, gibt es da irgendeine Theorie, warum dein Gehirn das so wunderbar überstanden hat und dein Bewusstsein sich dann...
Also ich glaube nicht, dass ich jetzt ein besonderes Gehirn habe, was keinen Sauerstoff benötigt, sondern ich glaube, das waren die Gesamtumstände, die da mitgespielt haben. Man bekommt ja immer, wobei ich das jetzt gar nicht so im Nachhinein weiß, diese Herzdruckmassagen, die Medikamente, die man gespritzt bekommt, die lassen diesen Blutkreislauf zwar nicht so, wie als wenn das Herz pumpt, laufen, aber so 20% durch diesen Druck Druck gehen schon immer mit. Das ist normalerweise viel zu wenig, aber vielleicht hatte ich das große Glück gehabt, dass da die Mindestmenge an Sauerstoff zu meinem Gehirn transportiert wird. Na, also so, das ist die einzige Vermutung, die ich da habe. Warum man mich so lange reanimiert hat, weil auf jedem Zettel drauf stand Freund von Professor Dr. Ferdinand Waldenberger. Und da habe ich mir so gedacht, ich habe das auch beschrieben, habe ich gesagt, also entweder haben die sich gedacht, ja, wenn der Professor den jetzt einen Tag vorher hier reingepackt hat und der geht uns hier auf die kardiologische über den Jordan, dann sieht das nicht so gut für uns aus. Also überanstrengen wir uns mal so ein bisschen. Oder aber vielleicht hatten die Ärzte gerade überhaupt nichts zu tun, habe ich mir gedacht, und die haben sich gedacht, mal gucken, wie lange wir so eine Leiche reanimieren können, bis der wieder zurückkommt. Oder ja, die haben einfach tatsächlich die Hoffnung gehabt, dass da noch was Glückliches bei rauskommt. Na, aber ich denke mal so, in der Regel wird das nicht so lange gemacht. Außer jetzt bei Patienten, die unterkühlt sind, die vielleicht im Winter in einem Bach gefallen sind, in einem Teich gefallen sind. Da wird das sogar, also wenn die 90 Minuten, also da wird einfach gepumpt und wird geschaut, also weil diese Unterkühlung wohl auch den Zelltod hinauszögert und auch den Körper so weit bringt, dass der gar nicht so viel Sauerstoff braucht. Wie die genauen Zusammenhänge sind, glaube ich, weiß man noch gar nicht. Man weiß nur, dass es so ist. Also, dass bei einer Unterkühlung eben die Reanimierungszeit schön verlängert wird. Vielleicht kann ich jetzt, weil ich sage das immer so dabei, wenn man, ein Bekannter von mir ist gestorben, weil der ist auf einen Parkplatz gegangen, der war einkaufen, ist zum Parkplatz gegangen, ist umgefallen und hat einen Herzstillstand gehabt. Und die Leute schauten da und haben geguckt und haben gesagt, ah, ja, der ist ja schon tot. Und haben dann so gefühlt und keiner hat sich getraut, an den Rand zu gehen. Das war fatal. Der ist dann tatsächlich gestorben, deswegen. Aber er hätte überleben können, wenn einer einfach gesagt hätte, ist doch egal, ob der tot ist oder nicht, wir pumpen einfach. Einfach Herzdruck. Man muss keine Mund-zu-Mund-Beatmung machen. Das ist natürlich auch so eine Überwindung. Es reicht, wenn ich einfach aufs Herz drücke. Jetzt sagen manche, da habe ich Angst, dass ich dem die Rippen breche. Ja, der wird nicht böse sein, wenn der es überlebt und die Rippen sind gebrochen, oder? Also einfach, wenn man das sieht, dass da jemand liegt, egal wie, einfach pumpen, bis die Rettung kommt. Und wenn man das sehr, sehr anstrengend und wenn man das selber nicht hinbekommt, dann also alleine durch die Anstrengung, dann sofort den nächsten, komm, wechsel ab, einfach weitermachen. Und der Rhythmus, in dem so gedrückt wird, ich weiß nicht, ob das Lied noch bekannt ist, von den Bee Gees, Staying Alive. Sagt ihr das noch was?
Natürlich.
Dieser Rhythmus ist genau der Rhythmus, wie das Herz gepumpt werden muss. Das ist tatsächlich bekannt dafür, das sagen auch Ärzte. Ne? Dieses staying alive, ja, dieses, und das einfach so drücken. Ne? Das ist tatsächlich der Rhythmus.
Und lustige Synchronizität. Staying alive.
Ja, genau. Ist also faszinierend dabei. Also da kann ich wirklich nur jedem sagen, und das ist ja auch sehr, sehr wichtig, weil das kann ja jedem passieren, dass man einfach mal umfällt. Und dass dann jemand kommt und dann ihm hilft und dann einfach diese Herzdruckmassage keine Angst davor hat, sondern einfach drauf loslegt. Verkehrt machen kann man nichts.
Wer ist eh schon tot?
Ja, wenn man den schon als eh schon tot betrachtet. Also dann das Schlimmste, was man dann eben gemacht hat, man hat dann auf einen Toten rumgedrückt. Gut, weiß man ja vorher aber auch dann nicht. Also das ist dann nachher das Schütteln.
Also du warst 20 Minuten lang tot, dein Gehirn hat wohl auch aufgehört zu atmen. Ja,
zu atmen.
Zu arbeiten, aber du sagst, was könnte dann nochmal die Durchblutung bewirkt haben in deinem Gehirn?
Ja, eben wie gesagt, also wenn eine Druckmassage gemacht worden ist oder wenn immer wieder, ich weiß nicht, ob es Medikamente gibt, die den das Blut so sehr verdünnen, dass irgendwo etwas in dem Körper schwimmt. Letztendlich weiß ich es nicht und man konnte mir auch gar nicht so die Antwort darauf geben, warum ich das unbeschadet überstanden habe.
Also normalerweise ist das nicht so, aber man hat jetzt auch nicht unbedingt deine Gehirnströme gemessen. Also ob da
klar.
Aktivität war oder nicht, weiß man zwar nicht, aber nachdem dein Herz...
Doch, ganz sicher ist, dass eine Aktivität nicht mehr da war. Das ist grundsätzlich beim Herzstillstand. Nach dem Herzstillstand setzt nach 10 Sekunden bis 20 Sekunden die Gehirntätigkeit aus. Das fährt einfach runter, Ende.
Gut, Hirn ausgeschalten, Herz, Arbeit also beendet.
Ich befand mich in dem Zustand, wo man einen Zettel am C bekommt, wo drauf steht Organspender. Aber wahrscheinlich habe ich da vom Alter ja auch das Datum überschritten. Ja. Ne? Bin ja jetzt 62, also das ist alles noch gar nicht so lange her. Und naja, wer möchte von einem 62-Jährigen noch was haben?
Na jedenfalls, Hirn aus, Herz aus und die anderen Organe haben sie dann auch gedacht, naja, dann hören wir halt das auf, aber sollen wir da jetzt noch? Ja, aber wo warst du dann?
Ja, also es war dann sehr, sehr faszinierend für mich, also im Nachhinein betrachtet. Ich habe immer wieder, es kamen also richtige Bilder, die auf mich zukamen und zwar von Erlebtem, was ich hatte. Aber ich habe Gott sei Dank mein Handy beigehabt, ich habe alles aufgeschrieben, weil ich habe auch gleichzeitig gemerkt, wie es sich meinem Bewusstsein wieder entzog. Wenn ich dieses Buch lese, Einmal sterben und zurück, was ja mein Buch ist, dann bin ich immer wieder fasziniert davon, wenn ich lese, was ich erlebt habe. Weil die tatsächliche Erinnerung daran, geht mir immer mehr verloren. Und jetzt weiß ich nur noch, ob ich das aus dem Lesen heraus oder ob das aus der Erinnerung heraus noch ist. Ich weiß, dass ich mehr als dreidimensional denken konnte und Sachen gesehen habe und auch Verständnis dafür hatte. Im Nachhinein betrachtet ist mir klar, dass mir dieses Wissen entzogen wurde, weil wir leben in einer dreidimensionalen Welt. Da ist also unmöglich, auch mit unseren dreidimensionalen Gedanken eine vierte oder fünfte Dimension auch nur zu verstehen. Aber ich weiß, dass ich das alles verstanden habe, und zwar unendliche Dimensionen, die ich gesehen habe. Also es waren mehrere. Ich habe für alles ein wahnsinniges Verständnis gehabt. Ich befand mich in einer Art Weltall. Es kann unser Universum gewesen sein, es kann anderes gewesen sein. Und ich war irgendwie eins mit dem Ganzen. Ich war mal riesengroß, mal war ich winzig klein und ich hatte das Gefühl gehabt, ich kann das alles selbst beeinflussen und es war ein Gefühl, dass ich irgendwie wunderbar zu Hause bin. Dann haben sich Sachen gewendet. Ich habe mich in andere Menschen, die ich plötzlich vor mir hatte, habe ich mich hineinversetzen können und ich konnte mit deren Gedanken denken, aber wusste auch, dass ich dort bin. Und das ging in einer Geschwindigkeit. Ich hatte auch Erinnerungen an mein eigenes Leben. Da waren verschiedene Abläufe, aber nicht mein ganzes Leben. Es waren bestimmte Bereiche, die ich gesehen habe und die mich einfach nur ja mit einer tiefen Befriedigung erfüllt haben. Und es ging immer weiter. Ich bin also in diesem Universum. Ich konnte also machen, was ich wollte, bis zum Rand des Universums. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass dieses Universum selbst atmet wie eine Blase in einem anderen hinaus. Und am Rand davon, da habe ich so das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt weitergehe, so dann da möchte ich hin. Und das war so genauso mein Gedanke. Und ich habe so das Gefühl gehabt, endlos lang zu werden. Und dann kam auch schon der Zeitpunkt, wo ich gar nicht mehr vor irgendeiner Entscheidung stand oder ob ich mich weiter dort befinden sollte. Da bin ich dann zurückgezogen worden und dann habe ich die Krankenschwester und den Arzt eben gehört und da war ich schon wieder zurück. Das war faszinierend. Ich habe Klänge gehört, die ich heute nicht mehr nachvollziehen kann. Also das weiß ich nicht. Ich weiß nur, ich hatte es aufgeschrieben. Ich hatte diese Klänge noch in etwa im Ohr. Und das ist dann auch regelrecht ja mir entzogen worden.
Und was mir sehr gefällt in diesen Beschreibungen, die du da gibst, da sagst du auch selbst, du versuchst die Mystik wegzulassen.
Ja.
Was bedeutet für dich da in dem Zusammenhang Mystik?
Ich wollte einfach, Mystik, dass ich das als etwas betrachte, das ist jetzt das Jenseits, das ist das. Ich wollte als erstes das alles ganz, ganz nüchtern betrachten. Deswegen habe ich auch in dem Buch geschrieben, was kann das sein? War eine Möglichkeit einer Reststromenergie, die mich diese Bilder haben sehen lassen? Waren es Halluzinationen? Und deswegen bin ich alles so schrittweise durchgegangen. Ich hätte mich jetzt auch zurücklehnen können und hätte sagen können, ja, das ist die Welt, die die Mystik wäre gewesen, ich wäre über das Universum hinweg in das Jenseits hineingegangen. Ich habe Bilder gesehen wie von Negativen, also so, ich kann es sehr schwer erklären, so, und diese Bilder, die haben mich angezogen, ja, und da kamen auch diese Klänge her. Wenn ich das jetzt mystisch betrachte, könnte ich sagen, das war jetzt das, was wir uns als Himmel vorstellen, als das Jenseits, aber ich wollte das erstmal nicht machen. Die Interpretation ist ja nicht mehr, wäre es ja aus meinem Wissen oder aus meinem jetzigen Wissen heraus, als eine Interpretation zum Mystischen. Ist ja schon mystisch irgendwo, wenn ich sage, ich habe in diesem Zeitraum etwas erlebt. Ja, so, das ist ja schon über dem hinaus, wo die große Frage ist, geht's nach dem Tod weiter? So, da könnten wir ja schon sagen, das ist eine mystische Frage, oder die Antwort wäre mystisch. Und auch das habe ich einfach auch in dem Buch offen gelassen zur Interpretation, was daraus jeder machen kann. Genauso wie ich, wenn ich das nochmal betrachte, was mache ich daraus?
Jemand schreibt in sehr kleiner Schrift, konntest du auf irgendeine Art eine Begrenzung feststellen, so wie wir zum Beispiel in einem Körper begrenzt sind?
Ich bin mir heute, und ich hab auch eine Frage bekommen von einem bei einer Lesung, bei einer Buchlesung, ob ich ein Ich-Gefühl gehabt habe. Und da musste ich dann nachher sagen, ich kann die Frage nicht beantworten. Sage ich im Nachhinein, ich weiß das nicht. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt dieses Ich-Gefühl gar nicht gehabt. Es war auch keine Begrenzung, wie ich schon beschrieben habe. Also ich konnte an jeder Stelle des Universums sein, wie ich wollte. Und ich habe einmal gespürt, wie mein Körper sich ganz in die Länge gezogen hat. Aber ob ich darin begrenzt gewesen bin, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht so, dass das, sonst hätte ich das sofort beschrieben, wie es war. Ich hatte kein Gefühl einer Begrenzung gehabt.
Jemand schreibt auch, ist ja doch Nahtod oder Tod? Also,
ja, hat er vollkommen recht. Ja, das ist ein Thema. Der Arzt, der kann den Tod ja gar nicht feststellen. Der Tod ist nämlich tatsächlich nicht feststellbar.
Ja, das ist ein sehr fließender Übergang. Das ist nicht so Back und jetzt ist tot, sondern das ist ja, ja.
Na, also ich kann den Zelltod feststellen. Das heißt also, wenn da eine Verwesung stattfindet, so, dann ist das eindeutig, jetzt ist so, das hat sich erledigt. Ja. Mhm. Aber bis dahin kann man den Tod nicht feststellen. Was natürlich auch eine große Frage aufwirft für die Organspende. Ne? Das braucht man da nicht beiseite schieben. Mhm. Also von einem Zelltoten ein Organ zu bekommen, das wird keiner wollen. Also was ist der Zustand davor? So, und da hat der Zuhörer gerade, der das geschrieben hat, natürlich vollkommen recht. Es kann natürlich auch letztendlich eine Nahtodgeschichte sein. Wann ist tatsächlich Ende? Das konnte ich auch in meinem Buch nicht sagen.
Ja, weil ich glaube schon, dass das alles Nahtoderlebnisse sind, denn wenn du wirklich gestorben wärst, also wenn alle diese Prozesse jetzt nicht nur die physischen passiert wären, offenbar passieren da ja dann auch geistige, oder dann wärst du ja nicht mehr zurückgekommen, ne? Wenn du beschreibst
das jetzt. Das ist ja jetzt tatsächlich so die Frage, die man nur noch ins Mystische mit hineinpacken kann, oder ins Philosophische.
Aber die ist schon interessant.
Ja, natürlich ist die interessant, aber das beschäftigt ja schon die Philosophen seit Sokrates.
Nur seit Sokrates, ich glaube, die Ägypter.
Die vorsokratischen Philosophen, die haben ja darüber auch schon. Ja, ganz genau. Ne? Wann ist man tatsächlich tot? Das ist die große Frage. Also ich kann also sagen, dass ich ziemlich weit gegangen bin, also wesentlich weiter als das Koma und wesentlich weiter als andere Schritte, aber wie weit bin ich tatsächlich gegangen, kann ich ganz ehrlich nicht beantworten. Also was war das für ein Zustand? Ich hab so beschrieben in dem Buch, dass ich da der lebende Beweis der Schrödinger Katze bin. Die lässt sich ja nur als Gedankenexperiment darstellen, und ich habe dann beschrieben, dass meine Hülle, also so, das ist der Kasten, und ich war die Katze, mein Bewusstsein war die Katze, und die Ärzte, die haben jetzt diesen Kasten angeguckt und sollten entscheiden, tot oder lebendig. Ne? Und die mussten dann in diesem Augenblick tatsächlich zugeben, dass ich in allen Zuständen existiert habe, während die meinen toten Körper gesehen haben. Und erst als ich zurückgekommen bin, konnten sie definitiv sagen, der lebt. Wäre ich nicht zurückgekommen, hätten sie definitiv sagen können, ich bin tot. Also, ne? Und bevor man das nicht sagen kann, habe ich alle Bewusstseins- oder alle Existenzzustände in mir, in einer Art Superposition, wie man in der Physik das sagt.
Ja, du warst gleichzeitig tot und am Leben.
Ganz genau.
Du schreibst, du hast Bilder gesehen, die erstarrt waren und dennoch lebendig jenseits der Zeit. Das finde ich eine sehr faszinierende Beschreibung. Irgendwie kann ich mir darunter was vorstellen, irgendwie auch nicht. Ja. Kannst du das ein bisschen weiter ausführen?
Ich kann es nicht weiter ausführen. Das ist genau das, was ich so als Gefühl hatte, was ich im Nachhinein hatte. Zeit existierte nicht mehr. Ich habe aber so überhaupt kein Zeitgefühl gehabt. Aber auch kein Gefühl der Geschwindigkeit. Ich wusste nicht, ob ich mich sehr schnell bewegt habe oder ob sich um mich herum etwas schnell bewegt hat. Und das, was ich mit erstarrt meine, das waren genau teilweise Bilder, die mir gekommen sind, und teilweise waren das auch diese Negative, die ich gesehen habe. Und genau dieses Gefühl, wie du auch gesagt hast, da kommt eine Ahnung, aber genau das habe ich ja genau so beschrieben, und das sollte das auch als Ergebnis bringen. Auch für mich, ich habe genau das Gleiche, wie du gerade gesagt hast, empfunden.
Ja, und wir haben da einen Anrufer. Hallo? Kannst du mich hören? Bitte auf jeden Fall deinen Player abschalten, aber das hast du schon. Du bist schon live on air. Hallo. Hallo Anrufer. Hörst du mich? Na, er scheint mich nicht zu hören.
Er ist wieder abgestürzt, die Leitung.
Eine Chance hat er noch. Hallo? Zum ersten, zum zweiten. Zum dritten, probier es einfach wieder. Na gut, da war nämlich dann vorher dann noch ein anderer Anrufer, aber den habe ich dann irgendwie leider aus der Leitung geworfen. Einfach nochmal anrufen, falls ich das getan habe. Genau, also diese Bilder, da waren wir jetzt also gerade, das finde ich eben sehr faszinierend, weil du auch beschreibst, dass sich das alles jenseits der Zeit abgespielt hat. Und da ist der Anrufer auch wieder. Und die Zeit, der aber doch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist, wenn man überhaupt Dinge beschreiben möchte. Ne? Also irgendwo auch
eine Das ist ja das, was mich völlig irritiert hat, weil ich konnte ohne Zeit natürlich keinen Ablauf beschreiben, und doch war das da. Ne?
Ja. So, jetzt ist der Anrufer nochmal da, hallo?
Ja, hallo Tarek und Peter, grüß euch nochmal. Du, ja, ich habe irgendwie WLAN-Probleme und so, tut mir leid. Ja. Du, Peter, folgendes, mit dem ganzen Erlebnis, was du da erlebt hast, zuvor, bist du römisch-katholisch oder in der Religion, hast du dich zuvor mit vielleicht Außerirdischen oder irgendwie befasst oder so, ist das einfach in dein Leben reingepoltert, oder, ich verstehe das nicht, weil irgendwie musst du schon eine Nahtoderfahrung gehabt haben, weil wenn du sagst, du bist an die Länge gezogen worden, ist Universum und tralala.
Ja, so, die Frage wegen Nahtod ist ja einfach nur, war es ein Todeserlebnis oder war es ein Nahtoderlebnis? Zu deiner ersten Frage, ich bin von der Konfession ja römisch-katholisch und habe das auch sehr, sehr intensiv mitgemacht. Ich war Messdiener, ich war Pfadfinder, also ich habe da den ganzen Bereich, ich kann heute noch Gebete auf Lateinisch, aber die haben mich natürlich nicht beeinflusst, weil das, was ich von Kirche halte, so ich persönlich, ich finde die Institution, wenn sie Gutes macht, wenn sie den Leuten ihre Spiritualität gibt, als sehr, sehr gut. Für mich persönlich ist die Kirche, ich finde die Rituale schön.
Aber bis zu diesem Erlebnis hast du dich noch nie mit solchen Themen befasst wie Nahtod oder dergleichen Ähnliches?
Nein, ich habe schon mal etwas über Nahtoderlebnisse gelesen, aber wirklich nur am Rand. Beschäftigt habe ich mich damit nie. Ich habe auch nie ein vollständiges Buch über Nahtoderlebnisse gelesen. Es waren allerhöchstens mal irgendwie in irgendeiner Form so Abhandlungen im Internet mal kurz. Aber das war außerhalb meines Interessensgebietes. Aus einem einzigen Grund, weil ich mir immer gesagt habe, ja gut, ein Nahtoderlebnis, was kann das bewirken? Für mich waren es immer tatsächlich Halluzinationen ich habe es tatsächlich einfach nur auf Reaktionen des Gehirns geschoben, was ja noch gar nicht abgeschaltet war bei dem, die darüber geschrieben haben.
Und vielleicht eine persönliche Frage zu deiner Frau, die hat ja alles live miterlebt. Wie hatten Sie das verarbeitet oder wie hatten Sie das aufgenommen? Darf ich da fragen?
Ja, natürlich.
Das muss ja furchtbar gewesen sein, weil.
Ja, deswegen habe ich ja auch geschrieben, das war die Heldin in der ganzen Geschichte.
Ich habe leider dein Buch nicht gelesen.
Ja, wir hatten also beide nachher Angst um unsere Tochter, wo wir gesagt haben, oh Backe, ist im sechsten Monat und für meine Frau war es natürlich ein schwerer Schock, das hat sie mir auch nachher gesagt, aber wir sind gut betreut worden in dem Krankenhaus. Sie hatte dann zwei Ärzte neben sich, die auf sie aufgepasst haben und die wussten natürlich, dass sie schwanger war und wie sensibel so etwas ist. Und wir haben nachher sehr genau beobachtet, als meine Tochter auf die Welt kam, ob da etwas übrig, also das, was übrig geblieben genau, ist,
das wollte
was
ich auch was, noch fragen. Ja. Mit dem Baby, vielleicht danach hat das irgendwie nicht Auswirkungen oder irgendwie welche Folgen gehabt, der ganze Vorfall?
Die Folge war bei meiner Frau, die war lustig, da komme ich sofort zu, und bei meiner Tochter, das ist für mich schön, also das was sie hat, ist, dass sie besonders auf mich aufpasst. Also sobald ich irgendwo was habe, einen Husten oder sonst was, schaut sie hoch, Papi, alles in Ordnung? Sag ich, alles in Ordnung, Schatz. Ja, also sie irgendwie, als wenn sie ein tiefes Gefühl dafür hätte, also auf mich aufpassen zu müssen. Mehr ist nicht übrig geblieben. Also nichts, wo ich jetzt gesagt hatte, da ist jetzt ein körperlicher oder vielleicht ein psychischer Aspekt übrig geblieben. Bei meiner Frau war das so, die hat natürlich auch immer auf mich aufgepasst, aber mit einem, ich sag mal so, wie eine gute Krankenschwester. Also mit Argusaugen hat sie mich beobachtet, ist nicht weiter darauf eingegangen. Sie selbst hat da nur übermäßig aufgepasst, und eine Geschichte war dann dabei, dass ich, wenn ich etwas länger auf Toilette gesessen habe, dann hat sie gerufen und hat gesagt, man sagt zwischendurch mal was. Ja, so hat sie mir dann beigebracht, dass wenn ich auf Toilette war, musste ich immer laut geben, habe dann die Tür aufgemacht. Das hatte zur Folge, dass ich darauf vollkommen konditioniert wurde. Ich hatte dann in Düsseldorf einen Termin, ich bin dann darüber geflogen und ich musste dann ganz dringend zur Toilette. Dann bin ich nach in die Düsseldorfer Toilette reingegangen, die Tür zu, saß da und ich konnte nicht mehr. Ich denke, verdammt. Na, gerade hast du noch so dringend gemusst, bis ich darauf kam, die Tür aufzumachen. Da war mir alles egal, habe ich die Tür aufgemacht und dann ging alles wieder. Und da habe ich gesagt, so, das ist jetzt Ende. Dann bin ich zu meiner Frau zurückgegangen und gesagt, ich mache jetzt nicht mehr die Tür auf und ich gebe jetzt keinen Laut mehr. Ich bin völlig gesund. Sag ich, lass mich jetzt bloß damit in Ruhe. Sag ich, wenn ich dir was mir passiert ist, ist ja sowas von unangenehm.
Ja, eben, gewisse Nebenwirkungen spielen einfach im Leben mit, ist einfach so. Du, Peter, super fein, Gott sei Dank hast du das alles super gut überstanden, eben noch ein Buch darüber geschrieben,
finde ich super. Er schreibt schon am dritten.
Viel Glück für deine Familie einfach noch.
Gell? Vielen Dank, Dankeschön, danke.
Und pass auf dich auf. Und Tarek, du mach weiter so. Super.
Hab ich
Ciao,
vor.
Vielen Dank.
Ciao. Ciao. Ja, ein anderer Anrufer hat auch angerufen und mir da jetzt kurz gemeldet, dass er da gechattet, dass er noch ein paar Fragen, ich glaube, zum Thema Bewusstsein und so stellen möchte, einfach wieder anrufen.
Ja.
Jemand im Chat hat gefragt, ob du, weil das eben auch eines dieser klassischen Nahtoderlebnisse ist, da gibt es ja auch ein paar Autoren, deren Namen mir jetzt entfallen sind. Der George nennt die auch am Ende. Und es gibt dann immer wieder diese Erzählungen, dass man eben die Verwandte trifft.
Habe ich nicht.
Keine Verwandten.
Nein, also habe ich nicht. Also ich habe, und wenn, dann weiß ich es nicht mehr. Also das ist jetzt, das stelle ich einfach mal in den Raum.
Ja.
Aber nicht, also ich auch im Krankenhaus selbst konnte ich mich nicht daran erinnern.
Okay. So, und jetzt ist, glaube ich, wieder der andere Hörer da. Bitte aber den Player abschalten auf jeden Fall. Und einfach deine Frage stellen. Hallo?
Hörer da, bitte aber den Player abschalten auf jeden Fall.
Ja,
ja. Ja, Moment.
Ja, bitte alle, die jetzt da anrufen, dran denken, vorher den Player auszuschalten. Irgendwann werde ich das dann automatisieren, aber noch ist das nicht. Aha, eine Dame. Wie schön.
Dame, kann man so sagen. Ja, erstmal einen schönen guten Abend an alle Zuhörer
und
alle Moderatoren. Ja, ich hatte mir über die Aspekte des Bewusstseins ein paar Gedanken gemacht, weil mir tatsächlich etwas extrem Ähnliches passiert ist. Da war ich noch sehr, sehr jung.
Ja.
Und in dem Zusammenhang hatte ich persönlich die Erfahrung, dass man, oder beziehungsweise ich, man kann ja nicht sagen Mann, ich glaube, das ist sehr, sehr individuell, dass ich das Gefühl hatte, im Grunde exakt alles einordnen zu können. Also ich hatte das Gefühl, dass ich exakt weiß, wer ich bin, was aber auch alles um mich herum ist. Es klingt sehr, sehr skurril, das ist mir völlig bewusst.
Ja.
Aber diese Klarheit des Geistes, diese Einordnung von allem, was passiert, warum es passiert, man nimmt es leider nicht mit, ich kann es nicht besser beschreiben.
Genauso ist es mir auch gegangen. Es ist jetzt also, ich habe es nicht mitnehmen können. Das ist genau das Problem. Und das ist wahrscheinlich bei mir, darf ich Sie duzen?
Gerne, ja.
Ja. Was bei dir passiert ist, ist also der Bezug auf dich selbst. Und bei mir war es mehr der Bezug auf das, was ich gesehen habe. Also das war für mich, und das war so glasklar für mich, mit Verständnis für allem und alles zuordnen können. Wenn ich auf die Idee gekommen wäre, genauso wie der, als ich diese Leserunde mal hatte und mich derjenige gefragt hat, ob ich ein Ich-Bewusstsein hatte in diesem Zeitraum, das war wahrscheinlich in diesem Augenblick gar nicht interessant für mich. Vielleicht hätte man mich noch ein bisschen länger dort lassen sollen, dann wäre das wahrscheinlich gekommen, dass ich mich auch mit mir selber beschäftigt hätte. Aber das möglich, ich weiß es nicht. Ne? Also ich, wie gesagt,
aber wenn du außerhalb der Zeit warst, dann ist es ja eigentlich egal, ne?
Ja, nee, normalerweise muss alles gleich, so wie Einstein gesagt hat, also die Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit passiert gleichzeitig. Die Zeit ist nur eine Illusion, aber eine sehr realistische. Ne? Und deswegen ist das schon schwer, das tatsächlich zu beschreiben, ob danach etwas gekommen wäre, weil dann wäre ganz Zeitablauf da gewesen.
Ne, ich glaube einfach, dass es dir, wenn wir jetzt beim Du sind, dass du deutlich länger da warst. Und ich denke, dass das eigentlich der Aspekt war, weil ich tatsächlich auch das Gefühl hatte, dass ich mich selber entscheiden muss, gehe ich jetzt oder bleibe ich? Ich habe keine Frage bekommen. Ich habe auch keinerlei visuelle Eindrücke mitgenommen. Es waren nur geistige Eindrücke, die ich mitgenommen habe. Und das fand ich also relativ interessant, weil dein Erlebnis eben so extrem viel Ähnlichkeit mit dem hat, was ich damals
hatte. Ist interessant, das also auch von dieser Seite zu sehen, dass das, es ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich, ne? Nur eben, wie gesagt, in dem anderen Bereich hinein. Also, dass das mehr nach außen ging und bei dir mehr nach innen. Ne?
Und ja, gut, herzlichen Dank. Das war im Grunde alles, was ich wissen wollte. Und einen angenehmen Abend an alle und vor allem die Zuhörer.
Vielen Dank für deinen Anruf.
Dankeschön.
Ja, sehr faszinierend. Du schreibst auch, dein Leben zog nicht an dir vorbei, es durchflutete dich. Also sehr viele haben ja dann so diesen Film, der da, sie sehen dann quasi so ihr ganzes Leben. Aber bei dir war das auch irgendwo anders. Du warst mehr involviert in diesen Vorgang quasi.
Ja, also ist, als wenn ich in einem Fluss geschwommen wäre, der alles durchspült hätte, so, und auch trotzdem alles glasklar, so kann man das beschreiben, so was das Gefühl, was da war. Na, also es, deswegen hatte ich auch gesagt, ich habe also nicht mein Leben so schrittweise an mir vorbeiziehen lassen, sondern es ist einfach so, wuff, etappenweise eben an mich herangespült oder durchspült worden.
Du hast vorher gesagt, dass du früher immer geglaubt hast, dass das alles nur Halluzinationen sind oder Restaktivitäten des Gehirns. Was genau eigentlich, jetzt abgesehen davon, dass du ja tatsächlich tot warst und irgendwo musst du da ja gewesen sein, aber jetzt wenn wir mal davon absehen, aber was hat dich sonst noch davon überzeugt, dass das nicht nur Halluzination ist, nicht nur im Endeffekt ein evolutionäres Feature, das wir uns angezüchtet haben, damit wir quasi nicht qualvoll sterben, sondern dann
auch. Ja, das habe ich auch
geschrieben. Ja auch
das evolutionäre Feature ist, wie soll das übertragen worden sein? Ja, das bedeutet also, ich mache eine Erfahrung mit dem Tod und gebe das dann anschließend an meine Nachfahren weiter. Das geht nicht. Na, also das würde nur gehen, so wie bei mir, also ein Nahtoderlebnis im zeugungsfähigen Alter und das dann weitergeben. Aber warum? Warum soll das so sein? Ich bin ja gar nicht qualvoll gestorben. Bin ja eigentlich ziemlich, ich hatte weder einen diesen Vernichtungsschmerz, noch stand ein Sensenmann in der Ecke. Also es war ohne Ansage. Das war, ja, für jemand, der tot bleibt, ist das ein schöner Tod. Da sagt jeder also, boah, toll, gestorben, der hat ja gar nichts gemerkt. Für jemand, der zurückkommt, war das nicht so unterhaltsam. Ja, also war für mich war das ja nachher ein psychisches Problem, wo ich mir gesagt habe, ach du Deivel, das kann dir ja immer wieder so passieren. Ja, du gehst über die Kärntner Straße, hast deine Frau oder irgendjemand an der Hand und dann liegst du da.
Und es ist halt auch so, wenn du dann wirklich tot geblieben wärst und danach nichts käme, wozu dann das Theater? Ne? Also das ist eine ganz berechtigte genau. Frage. Ich meine, dann kann sie einfach genau. So tschupp weg und fertig. Da braucht man ja nicht ja. Dieses ganze Ding da.
Selbst der Vernichtungsschmerz ist ja jetzt relativ. So.
Ja, ist gut, ist dann halt so.
Kurz und ist halt so, genau. Ja. Na, es ist ja jetzt keine monatelange Folter. Ich meine, es gibt natürlich Krankheiten, wo man dann dahin sieht und. Aber
ja, das ist ja
dadurch,
was anderes. Da bist du noch am Leben.
Das wird dadurch nicht leichter, genau.
Ja, ne? Ja. So,
das, na, das, also dieser Effekt ist auch da nutzlos.
Jemand fragt, das ist, glaube ich, der Herr aus Wien oder die Dame, ich weiß nicht, hast du deinen Körper von oben gesehen nach dem Austritt? Ich glaube, das gab es alles nicht bei dir, ne? Diese Dinge.
Nein,
so
nein,
diese klassischen.
Deswegen antworte ich da auch so schnell drauf. Diese Fragen sind mir auch schon gestellt worden. Also nein, habe ich nicht. Ich war, also ich habe auch im Krankenzimmer nichts gesehen und ich habe auch nichts gehört in dem Krankenzimmer und ich bin einfach nur dann wiedergekommen. So, und dann kam der Eindruck dort. Auch im Nachhinein überlegt, war nichts da, wo ich gesagt habe, ich habe also meinen Körper von oben gesehen, denn ich habe mich da nicht liegen sehen und nichts gehört.
Und dann jemand anderer fragt, ob du das Verlassen des Körpers überhaupt wahrgenommen hast. Also das hast du, glaube ich, gerade beantwortet, nein.
Nein, ich habe nur, die Flatlinie gesehen und das war mein letzter Eindruck vom Diesseits.
Ja. So. Ja. Und dann, ob da irgendein Zusammenhang mit sowas wie einem luziden Traum, ich weiß nicht, ob du weißt, was das
ja,
ist.
Ja, ich weiß, was das ja. ist. Aber luzider Traum, das ist natürlich eine Wachtraumgeschichte. Also ich, so, und dass man auch den Traum beeinflussen kann. Aber ich war weder wach, ich war ja völlig weg. So, und wenn ich dann noch einen Traum gehabt hätte, dagegen spricht, dass das Gehirn keine REM-Phase mehr erzeugen kann. Also ein Traum wäre unmöglich gewesen. Und also der Gesamtzusammenhang, also über lucides oder über normales Träumen, das kann man völlig abhaken.
Du schreibst in deinem Buch mehrfach und also auch im zweiten dann. Und das ist etwas, das mich sehr fasziniert hat und offenbar hat dich das auch sehr beschäftigt, obwohl du das immer wieder nur so andeutest und dann nie so richtig drauf eingehst. Dieser dunkle Begleiter.
Ja, das Danny, ich habe den Danny getauft.
Danny.
Nachher, ja.
Danny DeVito, ne?
Danny DeVito nicht. Also das war schon eine düstere Abteilung. Ich weiß auch nicht, wie ich auf Danny gekommen bin. Vielleicht habe ich diesen niedlichen Namen Danny genommen für das, was ich als extrem belastend empfunden habe, so dass ich das etwas abschwäche, etwas verwässere. Ja, es war jedes Mal, wenn ich, also wie gesagt, mein Todeserlebnis, das war so, mir wurde leicht schummrig, als wenn ich so ein Glas Champagner zum Frühstück getrunken hätte, ohne was zu essen. So, dieses Gefühl kann man sich ungefähr vorstellen. Und das war mein Tod.
Klingt angenehm.
Klingt angenehm, war so. Aber jetzt hatte ich auch gleichzeitig, was ich vorhin schon gesagt hatte, Zucker bekommen, also Diabetes 2. Das heißt, und da ich immer gerne gegessen habe, stand ich auch permanent unter Unterzuckerung. So, das heißt, ich hatte also ständig zu wenig Nahrung, Zucker im Körper. Und jedes Mal hatte ich dieses Todesgefühl. Und jedes Mal war in diesem Augenblick Danny bei mir. Und am Anfang war das sehr, sehr schlimm. Da dachte ich ja immer tatsächlich, ich muss sterben. Und da dachte ich, Danny holt mich ab. Bis mir dann irgendwann mal bewusst wurde, dass das Unterzuckerungseffekte sind, unter denen ich da leide. Das hat meine Frau einmal super hingekriegt, indem sie mir so eine Pizzaschnitte in den Mund geschoben hat, wo das Fett so richtig runtertriefte und ich eine Cola trinken musste. Und ich als ernährungsbewusster Mensch habe mir das angetan und mir ging's gut danach. Also das war schon für mich auch wieder grenzwertig. Ne? Und aber da war er dann immer weg. Und da wusste ich ganz genau, es ist eine Halluzination. Resignation aus meinen Ängsten heraus, die da stattfindet. Und das hat sich aber natürlich immer mehr und immer mehr aufgebaut, bis ich, und da habe ich mir einmal in meinem Buch Leben ohne Angst, ich bin beim Training bin ich mehrfach ohnmächtig geworden beim Laufen. Ich habe mir also vorgenommen zu laufen, und dann wollte ich den ersten Tag so 5 Kilometer laufen und habe mir gedacht, so, ich will es nicht übertreiben, und habe mir dann Trainingsklamotten gekauft, bin in den Währinger Park gegangen hier in Wien und wollte 5 Kilometer laufen. Ich bin genau 110 Meter weit gekommen, dann bin ich zusammengebrochen mit einem Angina pectoris Anfall und habe mich an so einer Bank da hochgeangelt und habe gesagt, ich laufe nie mehr wieder. Das war so fürchterlich. Aber dann habe ich mir gesagt, wenn ich jetzt nicht mehr laufe, werde ich nie mehr laufen. Dann bin ich am nächsten Tag wieder in den Park gegangen, wieder mit meinen Sachen, mit meinen Trainingssachen, und bin dann 110 Meter gelaufen. Ja, und daraus sind dann irgendwann mal 2 Kilometer, 5 Kilometer, 10 Kilometer geworden.
Aber so macht man das. Man läuft den nächsten Tag einfach oder das nächste Mal so weit wie beim vorigen Mal oder weiter.
Und ein bisschen weiter.
So funktioniert das sehr gut. Kann ich eben nur genau so empfehlen, dass es völlig richtig macht, meiner Meinung nach.
Und dann bei mir war es aber so, dass ich dann zwischendurch, da war immer eine Gratwanderung für mich, weil ich habe ja nun mal die verschlossene Herzarterie gehabt, und die Umgehungsarterien, die darf man sich tatsächlich nicht vor, oder ich habe ja immer noch die verschlossene Herzarterie, und die Umgehungsarterien darf man sich nicht so vorstellen, als wenn da ungehindert das Blut durchläuft. Wenn ein höherer Blutdruck auf mein Herz kommt, dann knallt das natürlich, und das ist äußerst schmerzhaft. Das ist so schmerzhaft, dass man auch ohnmächtig davon wird, und das ist mir 3-mal oder 4-mal passiert. Beim Laufen. Und das habe ich immer dann, ich lag dann da und bin aufgewacht und habe den ganzen Körper voll Schrammen gehabt. Ich denke, ach du je. Dann tat mir das ganze Herz, die Brust weh, dann bin ich aufgestanden und dann bin ich einfach weitergegangen und habe genau in mich hineingehört, ob dieser Panzerdruck, ob das nachlässt. Und es ließ dann nach, und dann bin ich so lange spazieren gegangen, bis das ganz weg war, und dann bin ich wieder gelaufen.
Wahnsinn. Du hast wirklich einen unglaublichen Willen.
Nein, das war auch eine gewisse Art von Fatalismus, weil ich mir einfach gesagt habe, entweder klappt es oder was soll hier passieren, also im Währinger Park. Ich habe mir auch immer vorgestellt, also man hat ja ein gewisses Kopfkino, wenn da so ein Druck aufs Herz kommt. Ich denke, was ist, wenn die Arterien dir wegplatzen? Ja, dann habe ich mir gesagt, dann werde ich wie so ein Derwisch im Kreisel und dann wird wohl das ganze Blut aus mir rausfliegen. Und die mich nicht in gute Erinnerung haben, dann werden dann die anderen Besucher des Parks sein. Und da habe ich gesagt, damit kann ich dann damit kann ich dann auch nicht leben. Also. Aber es hat dann geklappt. Ich habe dann, wie gesagt, meinen Körper immer mehr kennengelernt. Ich habe gemerkt, nach einer Zeit, wenn dieser Angina pectoris Anfall sich aufbaut, und dann bin ich schon automatisch nur noch gegangen. Und daraus hat sich dann auch so ein gewisser Laufen-Gehen entwickelt. Ich kann also auch heute noch nicht in einem durchlaufen. Das ist mir nicht möglich. Weil irgendwann wird der Blutdruck auf mein Herz so stark, dass das nicht mehr abfließen kann. Ja, und dann würde ich umfallen wieder, ne? Und das habe ich aber soweit im Griff. Aber bis ich das im Griff hatte, war das natürlich heftig. Und einmal ist mir dann auch tatsächlich, als ich dort lag, bin ich aufgewacht, habe mich umgeschaut, und vorher war Sonnenschein und da war alles grau. Die Wiese war grau, alles war grau, und vor mir saß Danny, und ich habe dann ein langes Gespräch mit ihm gehabt. Und ich habe das erste Mal
gesprochen.
Danny. Und
Danny, okay.
Und diesen Dialog, den habe ich dann auch in meinem Buch Leben ohne Angst geschrieben, weil der so beeindruckend für mich war. Und dann plötzlich hörte ich, wie geht's Ihnen? Geht's Ihnen gut? Und dann habe ich aufgeschaut, da war die Sonne wieder da. Also ich musste über 1/2 Stunde mit Danny gesprochen haben, und wir haben über viele Themen gesprochen, auch über den Tod und alles.
Und das war in einer Schwarz-Weiß-Welt, in einem Schwarz-Weiß-Film.
In einem Schwarz-Weiß-Film ging das ab. Und dann dann hat mich jemand an die Schulter gefasst und hat gesagt, wie geht's Ihnen? Und dann war die Sonne wieder da, die Leute waren wieder da. Und dann sage ich, oi, was ist passiert? Sag ich, habe ich lange hier gelegen? Nein, sagt er, ich habe gerade gesehen, wie Sie gestolpert sind, sagt er, und bin sofort zu Ihnen gegangen. Also das war dann für mich auch so im Nachhinein so ein denkenswürdiges Erlebnis. Das heißt also, in dieser Sekunde, die ich oder 10 Sekunden, die ich da wohl hingefallen bin, muss das also wie in einem Zeitraffer in meinem Kopf abgegangen sein.
Ja, und jemand fragt genau die Frage, die ich auch im Kopf hat, Mimi, nämlich, was hat Danny Darko, schreibt dabei andere auch.
Danny Darko.
Was hat er gesagt?
Es war ein richtiger seltsamer Dialog. Ich habe gesagt, ich habe also zu ihm gesagt, er sagte, was machst du hier? Ich habe gesagt, ich werde fliegen. Und dann sagte er zu mir, du bist ein Wrack. Es waren dann so diese Fragmente. Und dann sage ich, willst du mir Angst machen? Und dann sagt er, du hast doch Angst. Ne? Und dann habe ich ihn gefragt, was willst du von mir? Du weißt, was ich möchte. Und so war das aufgebaut. Das war ein sehr langes Gespräch.
Ne? Was will er?
Er hat es mir nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, ich will dich abholen. Das war offen. Ja, er war also, ich habe das erste Mal sein Gesicht gesehen. Es war sehr hässlich. Es war erschreckend hässlich. Er hatte hässliche Händekrallen gehabt. Und dann habe ich weiter in sein Gesicht geschaut und es war wunderschön. Und er hatte wunderschöne Hände gehabt. Ich konnte nur nicht, ist es ein Mann, ist es eine Frau? Es war wie ein Androgyn. Es war eine ganz, ganz seltsame Erfahrung, die ich
da gemacht habe. Also zuerst Danny Darko, dann Denise.
Ja, ganz genau. Es war weiterhin Danny für mich, aber das war dann auch so mit, danach habe ich ihn nicht mehr so häufig gesehen. Danach habe ich auch sein Gesicht nie mehr wieder so deutlich empfangen können.
Wer ist Danny? Ich meine, hast du da irgendeine Idee? Ist das ein Aspekt von dir? Ist das
ein Archetyp? Es ist meine Halluzination, die mir Ängste bereitet, dass mir das Gleiche nochmal passiert. Dass ich also, und zwar in einer gesunden Weise, ich habe heute keine Angst mehr davor, dass mir das wieder passiert. Meine Tochter ist jetzt 6 Jahre alt geworden, ihr geht's prächtig. Ich wollte sie auf jeden Fall aufwachsen sehen. Das waren meine Ängste so dann auch dabei, dass ich das alles nicht mehr erleben darf. Und jetzt weiß ich, ich lebe einfach ganz normal weiter. Ich mache mein Trainingsprogramm, ich mache meine Visualisierungsarbeit. Ich arbeite so mit meinen Klienten. Es kommen sehr, sehr viele Klienten zu mir, denen Ähnliches passiert ist, die dann teilweise auch weniger hatten, die unter Ängsten, bestimmten Ängsten leiden und die wollen natürlich auch von mir, so die Fragen, die heute auch alle kamen, auch von dir, Tarek, das haben die natürlich auch alles und ich gehe das mit denen durch, dann auch individuell bezogen auf das, was die erlebt haben und habe da schon sehr, sehr vielen helfen können und ich merke, dass mich das auch selber immer stärker macht. Genauso meine Arbeit und ich habe jetzt heute, also so auch den Humor, den du jetzt zwischendurch hörst, so von mir, der ist echt, also das ist also so bin ich und da sind also keine Ängste mehr so, aber es ist auch nicht so, dass ich angstlos bin, weil ich betrachte die Angst ja als etwas sehr, sehr Gutes, weil die schützt uns ja auch, aber das wird jetzt ein anderes Thema sein und genau so weit habe ich aber auch jetzt das Verhältnis mit der Angst aufgebaut und als ich das so weit hatte, seitdem hat sich auch mein Danny nicht mehr bei mir gemeldet, das war für mich wie ein Indikator, ich habe es geschafft, ja, so über diese letzte psychische Hürde hinwegzugehen.
Und Leute sprechen dann mit dir, weil sie auch selbst eine ähnliche Erfahrung hatten oder weil sie...
Nicht nur das. Es kommen viele Menschen zu mir, die sagen, Peter, mir müsste es gut gehen. Ich verdiene gutes Geld. Ich habe eine tolle Familie mit allem, aber mir geht's nicht gut. Ich habe etwas in mir, ich weiß nicht, was es ist. Ja, und ich arbeite viel mit Menschen, die in ihrer Zeit, also von der pränatalen Phase bis hin zum 6. Lebensjahr, emotionale Vernachlässigungen erlitten haben oder auch Schlimmeres, ja, also Missbrauch und. Und da, woran die sich auch teilweise gar nicht mehr erinnern können, aber was natürlich Spuren hinterlassen hat und die mit 50, 60 sogar noch merken. Na, und das ist so mein Hauptarbeitsgebiet.
Und was interessiert die Menschen jetzt am meisten an deiner Todeserfahrung?
Ja, die Fragen, die auch heute gekommen sind. Was habe ich erlebt? Und im Prinzip könnten die das einfach machen. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Ja. Ich sag mal so, für mich ist also das, was ich tatsächlich mitgenommen habe daraus, dass der Tod, so wie wir den beigebracht bekommen haben, so nicht existiert. Es ist einfach tatsächlich, wie die alte Spiritualität, die alte Mystik da ist. Es ist ein Übergang, den wir machen und es geht also weiter. Und das ist das auch, was ich den Leuten sage. Ich frage mich jetzt nicht, woher ich das habe. Ich bin nicht Gott begegnet. Es war keiner da, der mir gesagt hat, komm, wir brauchen dich hier oben oder sonst irgendwas. Aber dieses Wissen, das ist das, was man mir nicht genommen hat, als ich zurückgekommen bin. Dieses tiefe Wissen, da war ich so überzeugt von. Und ich bin auch heute noch immer mehr davon überzeugt, weil es mir einfach keiner gesagt hat. Es gibt gar keinen Grund davon, dass ich dafür so überzeugt sein kann. Es ist einfach nur, dass man mir das, ja, ich sage einmal zu, als Geschenk mitgegeben hat.
Das finde ich sehr interessant. Das heißt, das ist jetzt nicht gekoppelt an irgendein Faktum, sondern genau. Es ist nur eine Gewissheit.
Ganz genau, und es ist eine ganz tiefe Gewissheit.
Das finde ich sehr schön und sehr faszinierend.
Ja. Und das ist dann auch das, was meine Gelassenheit so ausmacht. Mhm.
Du schreibst auch, Gott ist nicht allmächtig, oder war das in einem unserer Vorgespräche?
Ja.
Wie kommst du denn darauf?
Das ist in meinem neuen Buch, und da habe ich dann auch doch ein paar Philosophien reingemacht. Ich habe dieses Buch, heißt das, das kommt dieses Jahr raus, vielleicht Anfang nächsten Jahres. Es heißt, ich denke, also ist es, im Labyrinth der Mentalkräfte. Und da habe ich erstmal alles ganz genau beschrieben, wenn jemand in einem starken Krankheitsfall ist, egal welcher das ist. Es gibt viele Bücher, worüber geschrieben wird, was ich alles nicht darf. Dann gibt's alle Bücher, wo drin steht Ernährung und Bewegung, aber es gibt nirgendwo ein Buch, was außerhalb der Medizin oder Psychologie oder Psychiatrie eine genaue Beschreibung macht, was kann ich selbst machen, um meine Selbstheilungskompetenz anzukurbeln. Und das habe ich in diesem Buch ganz genau reingeschrieben, weil es ist ja schon faszinierend, was ich mit mir gemacht habe, aber ich habe natürlich auch weitere Erfahrungen mit meinen Klienten und ich sehe die Ergebnisse. Und es gibt also unvorstellbar tolle Möglichkeiten, und die bezeichnet man als Psychoneuroimmunologie. Das bedeutet also mit dem Geist Einfluss nehmen auf den Körper, auf die Organe, auf den gesamten Körper. Diese Psychoneuroimmunologie ist, glaube ich, jetzt schon ein Studienfach in Innsbruck und auch in Graz unten für Mediziner. Und es gibt auch Weiterbildungsmaßnahmen dabei. Nur so richtig umgehen, da gibt es noch Schwierigkeiten dabei. Also in der Medizin wird gesagt, denken Sie mal positiv, ja gut, das machen wir sowieso. Und es ist letztendlich über Trance-Techniken sehr, sehr gut zu erreichen. Und dann habe ich in diesem Buch natürlich so diese Fragen beantwortet, wieso lässt Gott sich das eigentlich alles gefallen, sofern es Gott gibt, mit dem, was hier auf Erden stattfindet. Wir haben da so einen Adolf Hitler, einen Idi Amin, und dann haben wir Mutter Therese und diese, dann haben wir Hungersnöte, dann haben wir eine Kindersterblichkeit. Und daraus habe ich einfach dieses Fazit gezogen. Das kann nur deswegen so laufen, weil Gott nicht allmächtig ist. Und der braucht die Menschen, um den Schöpfungsakt mit ihnen zu beenden. Ja, und das fängt so an. Ich habe gerade so ein kleines Exposé zusammengestellt. Also nach meinem Tod machte ich mir Gedanken über das Leben und fragte mich, warum wir so früh sterben müssen. Obwohl jeder die Voraussetzung besitzt, 120 Jahre alt werden zu können, werden wir um ein Drittel davon betrogen und sterben im Schnitt mit 80 Jahren. Ja? Diesen Betrug nehmen wir deswegen widerstandslos hin, weil er so sehr in unserem Alltagsleben integriert ist, dass er uns gar nicht mehr auffällt. Nicht mal, wenn wir 40 Jahre von unserer Zeit, vor unserer Zeit, das Zeitliche segnen. Ja, und da beschreibe ich dann rein, was passiert da eigentlich, dass uns 40 Jahre fehlen, das wissen wir ja. Und dann beschreibe ich, wie man diesen Vorgang wieder rückgängig machen kann, also wie man das kompensieren kann. Und das ist schon ohne Krankheiten. Und dann beschreibe ich auch detailliert, was passiert, wenn ich krank bin. Wie kann ich, ja, neben den Ärzten, die sowieso ihre medizinische Sachen dort machen, wie kann ich selber eben meine Selbstheilungskräfte aktivieren, also meine eigene Selbstheilungskompetenz wieder einschalten.
Du schreibst auch über die Ursache des Lebens. Oder du hast darüber nachgedacht, ne? Warum gibt es überhaupt das Leben, oder? Das ist ja auch eine...
Das ist auch in diesem Buch.
Wie lange es jetzt auch immer dauern wird, aber.
Ja, vielleicht sollte ich mal von dem Buch, warte mal. Also, wenn du möchtest, kann ich ein ganz kleines Stück vorlesen davon. Du kannst mich auch gerne unterbrechen, ja? Soll ich mal kurz, dann ist das vielleicht ganz interessant. Ja? Ich habe das, also, das fängt an mit Lebenszeiterwartung. Unsere Lebenszeiterwartung beträgt zum Zeitpunkt unserer Geburt in der Regel noch 120 Jahre. Das lässt sich an den Telomeren, den Schutzkappen der Chromosomen, errechnen. Jede Zelle in unserem Körper besitzt 46 Chromosomen. Mit jeder Zellteilung verkürzen sich diese Telomere. Anhand ihrer Verkürzung lässt sich errechnen, wie lange ein Mensch zu leben hat. Nach 120 Lebensjahren sind die Telomere durch die Teilung der Zellen bis auf ihr Minimum verkürzt und der Zelltod tritt ein. Die Frage stellt sich, warum dann nicht jeder Mensch, wie von der Natur vorgesehen, 120 Jahre alt wird. Tatsache ist, dass die weltweite Durchschnittslebenserwartung nur ungefähr 69 Jahre beträgt. Selbst wenn wir von der Durchschnittslebenserwartung in den westlichen Breitengraden sprechen, von 78 bis 84 Jahren, würde uns immerhin noch um die 40 Jahre zu dem fehlen, was uns zusteht. Wo gehen diese Jahre verloren? Sie werden es erfahren. Nach meinem Tod fragte ich mich, warum ausgerechnet mir das passierte. Mein damals dramatisch schlechter Gesundheitszustand trug auch nicht gerade dazu bei, meine Laune zu verbessern. Die Frage stellte ich Gott und zweifelte gleichzeitig an seiner Existenz. Wenn uns schon jemand erschaffen haben wollte, warum dann so verletzlich, fragte ich mich. Bestünden wir aus Stahl, würde uns das Hinfallen nicht so viel ausmachen. Noch erbost über meine Verletzlichkeit, sprang aus dem Jenseits, von dem ich gerade zurückgekehrt war, ein zarter Funke der Erkenntnis auf mich über. Die Erkenntnis, dass wir aus einem ganz besonderen Material bestehen, aus einem unsterblichen Material. Ich hatte es doch gerade erlebt. Im schulmedizinischen Sinne war ich tot gewesen. So etwas von tot für die Festlegung zur Organspende hätte der Verlauf nicht besser sein können. Noch nicht verwest, aber schon schön tot. Irreparabel. Ein scheinbar unumkehrbarer Zustand. Wenn da nicht die unvorstellbare Kraft, ja die Macht meines eigenen Über-Ichs gewesen wäre. Mein Überbewusstsein war mit meinem Bewusstsein wieder in die leblose Hülle zurückgekehrt und hat sie dadurch reorganisiert. Wie auch immer. In meinem Buch »Einmal sterben und zurück« beschreibe ich meinen damaligen toten Zustand als das einzig real existierende physische Modell der Schrödinger Katze. Einzig, hatte ich ja vorhin gesagt, einzig existierend deswegen, weil mein Bewusstsein sich in einer sogenannten Superposition befunden hatte. In einer Superposition, der physikalische Begriff dafür, dass ein Objekt sich außerhalb jeglicher äußeren Beeinflussung befindet oder auch innerhalb von sich überlagernden physikalischen Einflüssen, die keinerlei gegenseitige Behinderung unterliegen. Dazu später mehr. Die Beobachter, also die Ärzte und das Krankenhauspersonal, mussten so lange davon ausgehen, dass ich mich gleichzeitig in den Zuständen tot und lebendig befand, bis sich mein tatsächlicher Zustand durch ihr Betrachten manifestierte. Und in dieser Situation war noch ein dritter, einflussreicher Beobachter dabei gewesen. Ich, aber das erkläre ich noch einmal ganz genau in einem eigenen Artikel. Kapitel. Aus meiner Superposition heraus habe ich die Vorgänge also mitbestimmt. Das bedeutet, dass ausschließlich unser Bewusstsein und als Erfüllungsgehilfe unser Überbewusstsein festlegen, was tot oder lebendig ist. So wie unser Überbewusstsein über Sterben und Leben entscheidet, kann es auch über Krankheit und Gesundheit und im Weiteren über unseren Lebensverlauf wie den Erfolg entscheiden. Den für die meisten Menschen unbewussten Vorgang wollte ich jetzt mit mir als Probanden bewusst steuern, genau dokumentieren und Ihnen diese Erkenntnisse in diesem Buch übermitteln. Ich weiß durch meine jahrelange Arbeit als Mentaltrainer und Ausbilder von Tiefenentspannungstechniken und meinem Ausflug ins Jenseits um die grenzenlose Macht und Fähigkeit des Geistes und die Resilienzfähigkeit unseres Körpers. Die Visualisierungskraft des Geistes ist dabei so stark, dass wir mit ihr jeden Zustand unserer Zellen verändern können. Gesundheit, Krankheit, vorzeitiges Sterben und andere Lebensumstände steuern wir ganz alleine. Der Fachbegriff dafür heißt Psychoneuroimmunologie. Ich hatte mir vorgenommen, völlig zu gesunden und ein erfülltes und langes Leben zu führen. Das Gesunden habe ich schon durchgeführt und mehrfach bewiesen. Gerade noch bin ich bei 0 Grad Celsius Außentemperatur 12 Kilometer gelaufen und fühle mich jetzt pudelwohl. Erfüllt ist mein Leben auch. Wie lange das alles andauern wird, überlasse ich dem Göttlichen, denn ich weiß um seine Existenz. Mein Wissen, wie Selbstheilung funktioniert und Erfolg im Leben und Beruf eingeschaltet werden kann, werde ich Ihnen in diesem Buch gerne weitergeben.
So. Wenn du jetzt sagst, du weißt, dass das Göttliche existiert und gleichzeitig hast du aber vorher gesagt, du hast ihn nicht getroffen. Warum weißt du das?
Das ist genau das, was ich sagte, die Gewissheit, die ich mitgenommen habe. Und dass der Zweifel, den ich auch vorhin angeschnitten habe, in dem gleichen Kapitel noch, wo ich gesagt habe, und gleichzeitig zweifelte ich an seiner Existenz, das ist eher eine gewisse Dramatik der Betrachtung gewesen. Aber dass Gott existiert, dass Göttlich existiert, das hängt direkt zusammen mit dem, ja, mit dieser Gewissheit, von der ich vorhin gesprochen habe, dass das Leben mit dem Wort Tod auf keinen Fall beendet ist. Ohne dass ich Gott getroffen habe oder einen Einfluss dort empfangen habe.
Aber du hast eben auch im Vorgespräch, oder du schreibst auch eben, dass du quasi, du weißt, dass du quasi ein völliges Verständnis hattest für wie das Universum entsteht und dass alles einen Sinn hat und vielleicht sogar einen Sinn, aber was denn der Sinn dann war, das hast du dann wieder vergessen. So irgendwo als Selbstschutz?
Nein, ich glaube, dass das alles, ich habe das in diesem Buch beschrieben. Also ich habe Gottes Dilemma beschrieben und das, was alles so stattfindet und warum etwas da ist. Aber das natürlich aus der Sicht eines Autors, der jetzt eine Philosophie darstellt und nicht in irgendeiner Form was auf sich auf Wissen bezieht. Das ist ja genauso wie eben letztendlich mit dem Urknall, wovon alle Physiker sprechen. Aber um den Urknall erklären zu können, also diese Anfangssingularität. Dafür müsste man schon wieder eine neue Physik erfinden. Das heißt also, letztendlich hört der Glaube auch der Physiker dort auf, wo der Urknall stattgefunden hat. Deswegen sagt man ja auch, dass die Physiker schon längst wieder an Gott glauben. Nur die Ärzte glauben noch an die Physiker.
Okay, da könnte was dran sein. Falls jetzt jemand noch eine Frage an dich hat übrigens, also die Skype-Leitung ist offen, also jetzt wäre dann der ideale Zeitpunkt anzurufen. Wir nähern uns der 2-Stunden-Grenze. Naja, ist keine Grenze, ist ja Open-End.
Ja.
Das Ganze ist natürlich ein riesiges Thema und man könnte da natürlich ewig drüber sprechen, aber im Endeffekt geht es dir natürlich auch sehr stark um diese Selbstheilungskräfte. Also du sagst ja auch, jede Krankheit ist heilbar, aber nicht jeder Kranke.
Ne? Ja, das ist ein Satz von Emil Coe. Der hat gesagt, also jede Krankheit ist heilbar, nur nicht jeder Kranke, weil die gedankliche Selbstbeeinflussung entscheidend ist für den Heilungsverlauf.
Und dieser Emil, glaube ich, Coe ist ja auch ein äußerst interessanter Mann. Der hat ja auch irgendwo, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht erinnere an deinen Vortrag, den Placebo-Effekt durch Zufall gefunden.
Ja, eigentlich ist er der Vater der Autosuggestion und im Prinzip auch des Placebo-Effekts. Um das ganz kurz, wer ihn nicht kennt, er hat also irgendwo um das Jahr 1900, also 1857, ich glaube bis 1920 hat er gelebt. Und er war Apotheker, aber auch gleichzeitig war er Psychologe. Aber er hat eine Apotheke betrieben und da war sein Leben, war auch ganz zufrieden damit. Und dann kam eines Tages ein Mann zu ihm, den kannte er nur, weil der immer Schmerzmittel bekommen hat. Und der hat gesagt, Herr Coe, meine Ärzte haben mich aufgegeben, also ich soll sterben und bitte geben Sie mir ein Mittel, Sie sind Herr der Mittel und ich möchte nicht sterben. Und das war dem Coe natürlich sehr, sehr unangenehm. Jetzt er sagte, hören Sie mal, ich bin kein Arzt, ich weiß gar nicht, was Sie letztendlich haben. Ne? Und nein, Sie sind der Herr der Mittel, hat er so sich ausgedrückt. Und der Emil Coe, der sich immer als Erfüllungsgehilfe von den Ärzten gesehen hat, kam jetzt in dem Dilemma, dass er ihm leid tat. Er ist dann nach hinten in sein Labor gegangen, hat ein braunes Fläschchen genommen, so ein Apothekerfläschchen, hat dort Zucker eingefüllt, hat das mit Wasser auf und hat das geschüttelt, ist dann zurückgegangen zu dem Mann und hat gesagt, hier, das wird Ihnen mit Sicherheit helfen. Wie lange das jetzt dauerte, weiß ich nicht, aber der Mann kam tatsächlich nach einer Zeit wieder und war geheilt. Und für den Emil Coe, der war aber sehr erstaunt. Der wusste also ganz genau, dass sein Zuckerwässerchen da überhaupt nichts bewirkt hat. Aber er hat sich gedacht, was habe ich dem gesagt? Und er hat gesagt, das wird Ihnen mit Sicherheit helfen. Und er hat gesagt, kann es sein, dass diese Worte das bewirkt haben? Und so ist das, das war der Ursprung der Macht der Worte. Und dann hat Emil Coe das alles ausprobiert. Er hatte ja genug Probanden in seiner Apotheke. Und er hat dann die Medikamente eben gegeben. Den einen hat er gesagt, oi, da hat der Arzt Ihnen aber ein tolles Mittel verschrieben, das wird Ihnen mit Sicherheit helfen. Und den nächsten, der gekommen ist, den hat er wieder genauso behandelt wie sonst auch. Gruß an die Frau, hier ist Ihr Medikament, auf Wiedersehen. Und den nächsten dann wieder, ui, was für ein tolles Medikament der Arzt Ihnen da verschrieben hat, das wird Ihnen mit Sicherheit helfen. Und nach einer Zeit hat er das dann alles ausgewertet und er hat festgestellt, dass bei denen, wo er diese guten Worte dabei gesagt hat, dass das mit Sicherheit hilft, war eine 70% höhere Heilungsquote als bei den anderen, denen er das Medikament so gegeben hat. Und das war so faszinierend für Emil Coe, dass er einfach seine Apotheke zugemacht hat, hat gesagt, das ganze Zeug verkaufe ich nicht. Ich weiß, wie ich den Menschen helfen kann und hat dann überall Seminare gegeben und hat Menschen geholfen. Es waren 10.000 Tausende, denen er helfen konnte. Und er hat auch diesen klassischen Satz dann geprägt, den jeder kennt von Küchenschürzen oder Kalendern. Es geht mir in jeder Hinsicht von Tag zu Tag immer besser und besser. Das ist ein Thema für sich. Diesen Satz kann man mal auseinandernehmen. Der ist faszinierend, was er bewirkt bei einem Menschen. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, auch das Wissen, das man für sich selber hat, um Heilung. Es ist immer ein uraltes Wissen. Ich persönlich bin überzeugt davon, dass zu Zeitpunkten von Hippokrates, dass jeder Mensch diese Selbstheilung in sich so verankert hat, dass sie eine Selbstverständlichkeit des Alltags war. Ja, so in der Art, ich habe eine Wunde, Wunde heile. Und dann hat er das in Ruhe gelassen und in kürzester Zeit war diese Wunde zu. Aber dann irgendwann im 11. Jahrhundert, passierte es, dass dann die Kirche gesagt hat, die katholische Kirche, dass dass Krankheiten von Gott gegeben sind und wer heilt, handelt wider Gottes Willen. Und das muss so extrem gewirkt haben, also dass der Geist und der Körper, dass die unantastbar sind, dass die Menschen schon Angst davor hatten, an sich selbst etwas zu machen. Die haben Krankheiten gesehen und wussten, Gott hat sie gestraft. Und so ist das entstanden, dass auch heute noch diese Art der Selbstheilung ja wie in Vergessenheit geraten ist. Man hat zwar davon gehört, aber keiner will es so richtig wahrhaben. Keiner weiß, wie soll das überhaupt funktionieren. Und doch funktioniert's. Man sieht's ja immer wieder daran, wie Wunden heilen, wie Knochenbrüche einfach zusammenheilen. Ja, das wissen wir. Aber wenn schwerere Krankheiten da sind, dann wissen wir, daran können wir sterben. Warum? Weil man uns das gesagt hat auch.
Und dieser Glaube ist für dich stärker als das, was tatsächlich dann physisch da ist.
Das ist ja physisch da. Ich weiß ganz, also es ist nicht der Glaube. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich etwas habe, jetzt gehen wir mal von irgendwelchen Zipperlein aus. Vor kurzem hatte ich noch ein Zipperlein, das war also kein Zipperlein mehr, ich hatte eine Lungenentzündung, deswegen hatte ich einen Vortrag absagen müssen zwischendurch.
Da habe ich schon Sorgen gemacht, dass wir da.
Ich gehe dann auch zum Arzt, so wie jeder andere das auch macht. Und ich gehe mit dem Wissen dorthin, mir wird geholfen. Das ist also ganz, ganz wichtig. Also wenn ich höre immer wieder, also der Depp kann mir sowieso nicht helfen, das ist die falsche Einstellung, dann gehe ich da gar nicht erst hin. Das ist ja dann Zeit stehlen. Ich gehe zum Arzt, ob das jetzt ein Alternativmediziner ist oder ob das ein Schulmediziner ist, ich gehe in dem Wissen dorthin, mir wird geholfen. So, und dann bekomme ich dort auch, ob Antibiotika oder sonst irgendwas, bei einer Lungenentzündung sollte man wirklich nicht mehr spaßen. Und dann, wenn ich die dann zu Hause habe, dann fängt es an, wo ich sage, so, was kann ich jetzt dazu beitragen, dass ich mir helfe? Und dann fängt es an, dass ich die Selbstheilungskompetenz aufbaue. Und das ist ein bestimmtes Verfahren, wie ich das mache. Und die Lungenentzündung, ich habe also genau eine Woche ging es mir schlecht. Ich habe 40 Grad Fieber gehabt mit Schüttelfrost. Das heißt also, ich habe gar nicht geschwitzt. Ich stand permanent unter Schüttelfrost. Und eine Woche später habe ich schon wieder Klienten empfangen. Und es ging mir wieder
unglaublich. Prächtig.
Na, also das eine ist Woche. Eine Woche genau. Ich habe die Erkrankung kam montags und den Mittwoch darauf, also zwei Tage drüber, habe ich dann wieder mit den ersten Klienten gearbeitet und mir ging's gut. Ich habe also an dem Sonntag, der darauf kam, bin ich 5 Minuten draußen gewesen, 10 Minuten, habe nur ein bisschen frische Luft geschnappt, hat mich warm eingepackt und am Montag bin ich schon wieder 4 Kilometer spazieren gegangen, auch dick eingepackt. Ja, und am Dienstag ging es mir besser und am Mittwoch habe ich dann eben den ersten Klienten schon wieder gehabt. Und ich mache das grundsätzlich so, dass ich, egal ob ich da zitter oder sonst was, ich betrachte mich als gesund. Und das ist schon mal das Erste. Und das ist auch das, was Emil Coué gesagt hat. Die geistige Selbstbeeinflussung ist entscheidend für den Heilungsverlauf und auch für die Geschwindigkeit des Heilungsverlaufs. Ja, und wie ich dann immer wieder auch feststellen muss bei mir oder auch meinen Klienten, dass da der Heilprozess extrem beschleunigt wird. Das heißt nicht, dass man frei ist von Krankheiten. Also meine Tochter, die bringt mir immer alles schön mit aus dem Kindergarten, ja. Und wenn die mich anhustet, dann erfahre ich immer wieder was von neuen Bakterien oder so, ja. Und da muss ich dann auch durch, wie jeder andere auch. Aber die Zeit, die ich für den Heilprozess brauche, der ist sehr gering.
Jetzt will ich dann zum Ende kommen, aber in dem Vortrag, in dem ich besucht habe, da sprichst du auch René Descartes an.
Ja, das war der Bereich René Descartes, Der ist ja bekannt dadurch, dass er gesagt hat, ich denke, also bin ich. Damit wollte er den theoretischen Gottesbeweis bringen. Weswegen ich den anspreche, ist, weil der noch etwas gemacht hat, was allgemein nicht so bekannt ist. Also das war genau im Jahr 1000 und ich glaube 98, da war Papst Urban und der hat das bewirkt, was ich gerade gesagt habe. Das war der Start der Religionskriege in Jerusalem. Er wollte Jerusalem wieder zurückerobert haben, aber die Kirche war in einem sehr, sehr schlechten Ruf und er hat dann auch mit dem Zölibat mitgewirkt und hat dann eben auch gesagt, dass Krankheiten von Gott gegeben sind und dass keiner mehr also einen Menschen aufschneiden darf, weder als Leiche noch lebendig. Und das war dann so die Zeit, die war da vorbei mit Ärzten. Es gab zwar noch Ärzte wie den Medicus, den Chirurgicus, so hießen die, den Feldscher, den Bader und das waren alles Heilkundige. Der Henker war heilkundig. Aber
der Henker nämlich, das ist ja interessant. Ja.
Das Faszinierende an dem Henker ist ja, ich erzähle es mal ganz kurz, weswegen der Herr Henker auch für mich der Heilkundigste überhaupt war. Wir überlegen uns ja immer wieder, warum die Leute sich damals im Mittelalter und im Vormittelalter diese Folterungen haben gefallen lassen. Also würde mir heute einer eine Folter androhen, da gebe ich doch alles zu. Ja, so, und das machen wahrscheinlich andere auch. Die sagen, bevor ich mir hier Verbrennungen, Finger abschneiden und was weiß ich was antue, da sage ich doch lieber alles, was mir gerade in den Kopf kommt oder was die hören wollen. Und wenn man aber weiß, wie die Gesetzgebung war, heute ist es so, also die Richter, die brauchen Beweise, Indizien oder Tatzeugen. Das war früher irrelevant, das brauchte keiner. Früher war wichtig ein Geständnis. Und ohne Geständnis gab es keine Verurteilung, das war Gesetz. Und das bedeutet, um ein Geständnis zu erwirken, durfte die Folter angewendet werden, die man dann peinliche Befragung nannte. Peinliche Befragung. Und das durfte nur dreimal durchgeführt werden. Und derjenige, an dem die Folter durchgeführt hat, der durfte dabei nicht sterben. So, das heißt also, die waren Untersuchungshäftlinge. Im Prinzip vor dem Gesetz absolut unschuldig, bis die ein Geständnis abgelassen haben. So, und jetzt durfte diese peinliche Befragung nur dreimal durchgeführt werden. So, das bedeutet, wenn ich nichts zugebe dreimal, dann kann man mich nicht verurteilen. Weder werde ich auf den Scheiterhaufen geschmissen, noch gehängt, noch sonst irgendwas. So, und dann wird die Folter schon wieder, so schrecklich sie auch ist, aber in dem Zusammenhang logischer. Das heißt, die Leute haben gesagt, sollen sie mich doch foltern, ich gebe gar nichts zu. Und diese Folter musste der Henker durchführen. Mit seinen Gesellen da, die das auch mitgemacht haben. Und der Henker durfte die Leute nicht umbringen dabei, sonst wäre das Risiko eingegangen, dass er selber umgebracht worden wäre, weil er jemanden getötet hat, der unschuldig ist. Und deswegen musste er, wenn er Verbrennungen oder Finger abgeschnitten hat oder Fingernägel gezogen hat, was es da nicht alles gab, musste er sofort die ganzen Kräuter wissen und musste wissen, wie kann er das machen, dass der keine Blutvergiftung bekommt und so weiter. Also deswegen war der extrem heilkundig, weil er ständig damit zu tun hatte. Okay. Ja, das ist da so interessant daran. Weil das ist ja unsere Historie der Medizin erstmal. Ne? Mhm. Darauf beruht sich erstmal alles, lange Zeit, lange Jahrhunderte. Und das ging tatsächlich so von 1098 bis, ja, ich glaube 1620 irgendwo. Und da ist René Descartes, der hat dann gesagt, so, liebe Kirche, im letzten Jahrhundert hattet ihr den Martin Luther, der hat euch großen Teil eurer Schäfchen weggenommen. Jetzt haben wir hier die Pest, die alles richtig. Wir brauchen Ärzte. Tut uns einen Gefallen. Behaltet ihr den Geist, gebt uns den Körper. Und darauf hat die Kirche sich eingelassen.
Und das finde ich aber so interessant, weil er hat es ja nicht verleugnet, dass dieser geistige Aspekt existiert oder das, sondern er hat es quasi nur aufgetrennt. Er hat eigentlich nur gesagt, naja, wir beschäftigen. Genau. Und das ist aber ein großes Missverständnis. Deshalb wollte ich das jetzt auch noch ansprechen.
Ja. Und das war dann auch die Begründung. Irgendwo um 1620 herum wurde die Zunft der Ärzte gegründet. Und die durften also an den Körper jetzt wieder rumschneiden und alles machen, nur nicht an den Geist. Den haben sie in Ruhe gelassen, weil da haben sie immer so da Fegefeuer. Also da kommen sie auf den Scheiter auf.
Also die Psychologie ist dann wiederum sehr ketzerisch.
Nenner, die gab es ja noch gar nicht.
Ja, aber ich meine, die ist 18,
ja, ganz genau. Ne? Und die ist erst, nachdem der Einfluss der Kirche in diesem Bereich weit zurückgegangen ist.
Also lang nach der Aufklärung ist dann eigentlich
die. Ganz genau. Also 200 Jahre später war erst die Begründung der Psychologie und dem Ganzen. Ja, und da hat man dann viel Freud zu verdanken, der tatsächlich auch, der das klar dargestellt hat, dass ein psychisch Kranker ein Kranker ist. Ja, und dass dann gab's eine Änderung in der wie die untergebracht werden. Das waren ja damals nicht so wie heute psychiatrische Kliniken, sondern das war ja wirklich die Hölle, wo diese Leute drin waren. Ja. Und da kam dann auch ein ganz neues Verständnis dafür.
Ja, auch heute ist das noch so, dass eine gute Folter nur mit einem Arzt geht. Ja, also beim Waterboarden muss dann offenbar auch ein Arzt dabei sein, der schaut, dass nichts passiert.
Ja, obwohl das natürlich alles sehr, sehr zwiespältig ist. Ich verstehe die Diskussionen darüber. Die Diskussionen sind für mich als Autor natürlich auch sehr interessant. Ja, weil es gibt ja, genau wie für die Todesstrafe, gibt es ja Befürworter und Gegner. Na, so, also nehmen wir mal den Extreme. Ich bin ein absoluter Gegner der Todesstrafe, egal was ist. Und zwar aus einem einzigen Grund.
Man irrt sich.
Aus amerikanischen Gefängnissen sind, ich glaube, 80 Leute mussten entlassen werden wegen nachweislicher Unschuld. Und ja, die haben sich garantiert nicht einfach gemacht. Also da mussten ja unzählige Menschen entscheiden dafür, dass einer überhaupt zum Tode verurteilt wird. Ein Staatsanwalt musste sich bereit erklären, dass das Todesurteil, also vorher schon, dass er das Todesurteil bei Überführung überhaupt aussprechen wird. Dann 12 Geschworene müssen dem zustimmen. Dann der Richter, der hat immer noch ein Vetorecht, der muss dem auch zustimmen. Dann gibt's anschließend noch irgendwann einen Gouverneur, der darf das alles wieder aufheben, was so viele Menschen da wahrscheinlich schweren Herzens sich zu entschieden haben. So, und wenn man dann noch feststellt, dass da einer unschuldig verurteilt wurde, dann kriegt man das Gruseln. Ne? Und wenn einer dann urlange in der Todeszelle sitzt, ich weiß nicht, was da, also das ist die Hölle. Ja. Und dann kommt noch dazu, dass das Wort Todesstrafe, ja, stell dir einfach nur jetzt mal mein Erlebnis vor, das bedeutet, dass der Tod eine Strafe ist. Jetzt so ein Serienmörder wird einmal hingerichtet. Ja, ich muss zweimal sterben. Was habe ich denn angestellt?
Ja, das bringt mich jetzt auch, also falls jemand noch eine Frage an dich hat, entweder per Chat oder jetzt anrufen. Ansonsten bringt mich das sehr schön zu meinem Schlussgedanken für unser heutiges Gespräch. Das ist auch aus Leben ohne Angst, also deinem zweiten Buch entnommen.
Ja.
Da schreibst du: Würde der Tod immer noch fühlbar gegenwärtig sein, würde mich wahrscheinlich die Sehnsucht nach ihm nicht mehr in Frieden das Leben leben lassen.
Das kann sein, dass das auch ein Grund war, warum mir dieses Wissen mit entzogen wurde, unabhängig von der Dreidimensionalität, in der wir nur Verständnis aufbringen können.
Aber das heißt, aus deiner Sicht gibt es da überhaupt nichts, wovor man sich fürchten muss. Das ist eigentlich eher was, auf das man eigentlich sehr neugierig sein kann, wenn man es jetzt ganz...
Neugierig ist das richtige Wort. Ich möchte nicht sagen, dass man sich darauf freuen kann, ja, weil ich bin überzeugt davon, dass wir auch tatsächlich hier auf Erden noch etwas erledigen müssen. Weil um da tatsächlich mit Aristoteles zu sprechen, viele Menschen sagen, was hat das überhaupt für einen Sinn, dieses Leben hier? Und der hat das schon vor also unzähliger Zeit, ich glaube auch 2500 Jahren beantwortet, indem er gesagt hat, also wenn du den Sinn des Lebens suchst, dann nimm dein Talent, egal welches es ist, und schau, wo es sich mit den Bedürfnissen der Menschheit kreuzt. Da ist der Sinn deines Lebens. Und ich denke, das ist ein wunderschöner Satz, auch ein schöner Abschlusssatz noch.
Absolut. Ja, ich danke dir sehr herzlich für dieses Gespräch.
Gerne. Es war sehr, ja, sehr toll von dir auch geführt, Tarek. Ganz toll.
Danke. Und deine Erfahrungen sind auch sehr einzigartig und auch dein Umgang damit, den finde ich sehr schön. Also gerade auch dieser humorvolle Umgang, aber nicht respektlos dir selbst gegenüber, sondern wirklich ein ehrlicher Humor, der uns, glaube ich, da fehlt bei diesem ganzen Thema. Also das ist derartig angstbesetzt und ich finde, ich glaube, die Welt wäre eine völlig andere, wenn wir diese angstbesetzte Auseinandersetzung mit dem Tod transformieren könnten und sehen könnten, wirklich auch begreifen könnten, so wie du das hast. Das ist uns halt, das ist halt den, ich sag's nochmal, Normalsterblichen nicht ganz so möglich, aber dass das eben was ist, was zum Leben gehört und was auch was sehr, sehr Schönes ist und was eigentlich so diese in eine größere Welt führt, beziehungsweise uns da zurückführt, ne, eigentlich.
Ich hoffe, dass ich einen Teil dazu beitragen konnte, für eine andere Sichtweise oder eine andere Aufnahme für dieses Thema.
Und wenn es nicht so ist, ist egal, man kann es trotzdem glauben, weil man fühlt sich dann besser.
Ganz genau.
Okay. Peter, herzlichen Dank und würde mich freuen, wenn wir uns wieder mal zusammensetzen. Vielleicht, wenn ein nächstes Buch rauskommt, schauen wir einfach, dann plaudern wir mal wieder.
Gerne, Tarek. Ich danke dir und ich wünsche noch einen schönen Abend und vielen Dank auch an die Zuschauer, auch an diejenigen, die sich gemeldet haben und vielleicht hören wir uns mal wieder. Ciao.
Okay, tschüss.
Ciao.
Crop FM. Glaubt, was ihr wollt.
In der kommenden Ausgabe, da habe ich die große Freude, wieder mal Illoband Ludwiger ein weiteres Mal live begrüßen zu dürfen. Und wir sprechen über all die Dinge, zu denen wir in der letzten Sendung über Kugelblitze, Irrlichter, Orbs und andere Wirklichkeiten nicht mehr gekommen sind. Vor allem wird es um das sogenannte Apport-Phänomen gehen und auch um Apport-Medien und natürlich auch um Zusammenhänge mit dem UFO-Phänomen, natürlich Apporte, also Kai Müge zum Beispiel wäre jetzt ein aktuelles Beispiel so eines Mediums. Viele glauben, dass er manchmal betrügt und so weiter. Auch das werde ich mit Illoband von Ludwiger vielleicht besprechen. Und dann eben, wie gesagt, auch natürlich Zusammenhänge mit dem UFO-Phänomen. Denn auch da ist ja oft zu beobachten, dass diese einfach plötzlich auftauchen und verschwinden. Diese unidentifizierten Objekte. Ja, zu hören am 15. März 2019. Mir bleibt nun mehr, mich bei allen zu verabschieden fürs Dabeisein und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Bis zum 15. März 2019. Macht es gut.